Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Goiner holt das Spiel aus Astrid.
Ruhiger Ball, emotional, weiter.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Vielen Dank, dass ihr heute wieder an den Endgeräten unseren Futsal-Podcast konsumiert. Hier ist euer Futsal-Economist Daniel Weimer, Frosch im Hals, und auf der anderen Seite hoffentlich ohne Frosch im Hals, Sebastian Rauch. Grüße dich, Sebastian.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, lieber Daniel und alle da draußen an den Hörern. Haben wir jetzt so Hörer? Letzte Woche haben wir Lautsprecher.
Endgeräte.
Okay. Ja, bist du jetzt der Futsal-Frosch? Oder?
Ja.
Ich habe heute dein Spitzname ist heute, ich habe gesagt, wir denken uns jetzt mal Spitznamen aus. Jetzt spontan, weil du einen Frosch im Hals gehabt hast. Der Futsal-Frosch. Quark.
Meinst du, jetzt macht sich jeder so ein Tier bei uns?
Quark. Keine Ahnung, ne? Hier, die Futsal-Animals, da hattest du doch unter der Woche eine grandiose Idee.
Ja, ich meine, ich saß tatsächlich im Auto, weil wir haben ja im Podcast schon einige Male über gute Futsal-Namen, Futsal-Tiere gesprochen. Und dann lief auf einmal Martin Garrix mit Animals. So, we're the fucking Animals. Und dann dachte ich mir, hey, das ist doch die Lösung. Einfach Futsal-Animals. Irgendwie, das löst alle Probleme. Ja, du hast die beste Einlaufmusik. Ich weiß, das trifft nicht deinen Musikgeschmack, aber ich finde das mega Hammer. Also perfekt. Ja? Also als Einlaufmusik. Du hast Variation. Du kannst ja jedem Spieler deines Kaders irgendwie ein Tier zuweisen.
Genau.
Und für Kinder ist das halt auch klasse, weil dann könntest du auch jedem Jugendteam ein Tier zuweisen.
Ja.
Also, die Adler-E-Jugend.
Wie früher im Kindergarten.
Ja, genau.
Ich war in der Marienkäfergruppe.
Du weißt es noch. Ja, tatsächlich. Ja, siehst du, bei uns im Kindergarten gibt es die Pinguingruppe und jetzt ist Tochter in der Igelgruppe und der Sohnemann ist in der Störchengruppe. Ja, ja, das sind dann so Tiere, die man dann einfach der Jugend geben kann, mit denen sie sich dann identifizieren. Dann könnten die auch so, du fängst als E-Jugend an, als die Fuchsgruppe und du bleibst immer die Füchse. Also bis du oben bist. Du bist immer die Fuchs. Die ist eigentlich super.
Geil. Nee, Daniel, ich finde die Idee geil. Also, ist super. Fortuna Futsal Animals. Ob du das jetzt mit diesem Song, also es muss ja nicht meinen Geschmack treffen, aber es ist sicherlich treffend, ne? Wenn das wenn mal ein Textpassage da so kommt und dann kannst du da so einlaufen mit dieser Mucke, die dann, ja, auch wenn es modern ist, wobei das ja irgendwie so ein bisschen Haus-Techno-lastig gefühlt, dann gibt es ja auch, da macht die Musik schon die halbe Miete. Und dann läufst du ein und dann macht's bumm und dann hast du so eine Art Choreo. Boah, ist Wahnsinn. Also ich finde es gut, auch den Anspruch und den Anteil der Diversity, der Diversität, der Vielfalt, die du gerade hineingeinterpretiert hast, finde ich auch super.
Stimmt.
Also von daher, also du hast ja alle Möglichkeiten. Du sprichst alle Zielgruppen an. Ja, du kannst auch die Älteren, die sind dann die Silberrücken oder sowas. Ne? Und du hast ja schon dein Tier. Du bist der Futsalfrosch.
Super. Haben wir's. Okay. Jetzt mal ganz schnell zu anderen Themen, bevor sich dieser Spitzname der Futsalfrosch, obwohl es passt ja als Torwart.
Ja, genau.
Immer nur die Katze sein. Die Katze ist ja einfach viel zu overused.
Mhm. Exakt. The Cats, also die Raubtiere in der Hinsicht. Ich habe es ja damals mit Bestia auch so gemacht, weil das war ja irgendwie Bestia, die Bestie. So einfach, das war ja schon divers. Der eine hätte ein Löwe sein können, der andere ein Puma und ein Jaguar, was auch immer. Aber du hast natürlich jetzt auf die Spitze getrieben, der absoluten Vielfalt Animals. Die ganze Fauna, ne? Flora und Fauna, die ganzen Anteil der Fauna.
Vielleicht die neuen Teams, Biberach und Da bin ich schon wieder, jetzt schon wieder richtig auf den Schlauch. Hilf mir doch mal raus. Wir haben Biberach als neues Team und
TV Ferl.
Ferl, richtig.
Ferl, genau.
Also, ihr könnt euch ja noch aufstellen.
Fair Futsal Animals.
Ja.
Fair Futsal Animals.
Auch dürft ihr benutzen. Hier, jetzt offizieller
VFA. 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 Ja. Oder Fair Futsal Tiere. Aber wobei, das ist nicht so. Ne, da kannst du diesen Anglizismus schon nutzen. Das ist schon ganz geil.
Ja, okay. Wir haben. Okay. Ja, also, Seasides Kiel, wer auch die Robben, die können auch noch, da gibt es auch verschiedene so Tiere, die in so einer Kieler Förde leben. Ja, die Sprotten und so, kannst ja auch, ne, okay.
Der Hammerhai oder so.
Ja. Jo, lass auch, mal was, weiter was, zu was, den nein. von unseren fiktiven News, die einfach nicht. Okay, lassen wir das. Kommen wir zu realen News, die sich in der deutschen und internationalen Szene.
Ja.
Zugetragen haben wir mal richtig falsch. Also die News, die es gibt. Soll ich beginnen? Willst du beginnen? Ich habe hier, mein Zettel ist voll mit ganzen Textpassagen auch von Einsendungen.
Dann will ich beginnen, damit ich mal so ein bisschen deine Liste durcheinander bringe.
Richtig, super, danke.
Es gab einen richtig geilen Event. Wir können ja mal von global in Richtung oder international Richtung national gehen mit den News. Aber international gab es einen richtig geilen Event und zwar die U21 Club-Weltmeisterschaften. Ich glaube nicht offiziell von der FIFA, aber ich glaube mehr oder weniger eigenständig organisiert. Und wir haben einen ein Futsal-Club-Weltmeister, der ebenfalls Champions League-Sieger bei den Herren ist. Und zwar U21 WM-Sieger ist der FC Barcelona Futsal. Barça ist wiedermals Sieger in einem Wettbewerb. So ein bisschen, wir gehen über wieder in eine spanische Dynastie. Zumindest im Fußball. So könnte man sagen.
Aber übrigens die F12 Bet Copa Mundo do Futsal.
Mundo do Futsal.
Also F12 Bet kenne ich nicht. Ist anscheinend so ein Bettanbieter da im Süden. Richtig. Und ich hatte die Liste gefunden der teilnehmenden Clubs. Finale war ja Barcelona, hast du gesagt, gegen Joinville aus Brasilien.
War das nicht Corinthians im Finale?
Corinthians war im Halbfinale. Halbfinale, gut. Barcelona hat gegen Corinthians gewonnen und Joinville hat den spanischen Vertreter noch
Palma
nach außen raus befördert. Und das waren wohl drei Gruppen. Gruppe A war dann Rio Brancos Paranaguá. Also auch Brasilien, glaube ich. Barcelona, wir haben Boca Juniors. Es war Pato Futsal aus Brasilien dabei. Gruppe A, Gruppe B war Palma Futsal, Coronel Escura Paraguay, Atlas aus Kolumbien und Corinthians aus Brasilien. Und Gruppe C war Alma Futsal aus Japan. Geil. Peñarol Uruguay, Riverblade aus Argentinien und Joinville aus Brasilien. Mega Zusammensetzung.
Richtig geil. Also sind ja auch bekannte Namen, auch im Herrenbereich. Ich habe mir auch ein paar Szenen angeschaut, Highlights, richtig geile Aktionen. Teilweise, also Torhüter, die Alleingänge starten und alle ausspielen und aus dem spitzen Winkel das Ding in den Knick setzen. Richtig interessante Standardvarianten habe ich sogar gesehen unter den Highlights. Also ich fand, das war aus meiner Sicht schon für jeglichen Herrenbereich schon Weltklasse, vom taktischen teilweise. Also man sieht auch, da kommt ein Nachwuchs nach für den Weltfutsal, der echt was auf dem Kasten hat, was dabei hat. Und ich habe mir so vorgestellt, letzte Woche haben wir mal so philosophiert, das Gedankenexperiment durchgespielt, wie würde eine deutsche Herren-Futsal-Nationalmannschaft abschneiden gegen eine U19 oder so aus Spanien. Ich glaube, gegen alle dieser U21-Teams der Vereine hätte die deutsche Futsal-Nationalmannschaft Herren aktuell keine Chance.
Ja, also ich war auch überrascht von der taktischen und physischen Ausstattung dieser Jungs. U21, Wahnsinn. Da wieder gesehen, wie weit wir weg sind. Wie weit. Also mit unseren U19-Stützpunkten da. Und dann siehst du sowas. Es ist Welten weg. Also stark. Ja, das war ein gutes Turnier. Da war im Netz auf jeden Fall gut weit verbreitet.
Jo. Was hast du denn sonst noch so für News? Also das,
ja, ich würde vielleicht.
Was hast du denn für News?
Ja, ich bekomme die Überleitung aus diesem brasilianischen Setting bei dieser Copa del Mundo. Kommt jetzt der Seleção Cup. Denn die Turniere gehen ja los. Die Sommerturniere finde ich wichtig, ganz wichtig für die Futsalentwicklung, weil dort entstehen langjährige Freundschaften im Futsal. Da geht es um Spaß, da geht es um einfach um den Futsal zu genießen als Futsal. Und da gibt es einmal den Seleção Cup eben von Wuppertal, jahrelang. Ich habe vor Jahren selbst immer dann teilgenommen, auch mit dem PCF damals noch. Gute Namen dabei. Unsere zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf ist mit dabei. WSV Wuppertal ist dabei. Holzpfosten Schwerte mit dabei. Dann haben wir noch die Oldenburg ist noch mit dabei. Also auch echt Teams, die jetzt hier nicht gerade um die Ecke leben. Also ist ein schönes Turnier, was dort ausgetragen wird. Und auch die Beton Boys machen wieder ihren Summer Cup. So ein Freizeitturnier, was so ein bisschen, also nicht so ganz Futsal ist, aber irgendwie, das war letztes Jahr schon so ein bisschen nicht, also nicht alles 100% Futsal, aber irgendwie ein Riesen-Event. Und wenn es über die Beton Boys läuft und irgendwie mit Futsal in Verbindung steht, kann das ja auch nicht verkehrt sein. Also diese Sommerpause geht los. Schickt uns gerne, wenn ihr ein Turnier habt, schickt uns das gerne vorbei, dann sprechen wir das kurz an. Auch bei uns hier im Podcast und machen ein bisschen Werbung.
Ja, sehr gerne. Ja, können wir verteilen. Die paar hundert Leute oder manchmal auch, was haben wir in der Spitze, knapp über 1000 oder so. Also immerhin haben wir einen guten Bereich der Futsal-Community in Deutschland abgedeckt und sicherlich viele interessierte Vereine, die sich sogar dann über uns vielleicht sogar dahingehend interessieren würden. Von daher können wir das sehr gerne multiplizieren. Also sendet uns alle eure wichtigen Infos, die ihr mal die anscheinend wichtig sein können für den deutschen Futsal. Und solche Turniere finde ich klasse. Auch dieses Community-Building bei solchen Freundschaftsturnieren finde ich immer sehr gut. Genau, habe selber früher vor allem mit den Teams aus Lotte damals auch solche Turniere veranstaltet. War super wichtig, auch nicht nur überregional, sondern auch sich regional zu connecten. Ne? Sei es einfach hier im eigenen Landesverband. Da schon mal Connections zu schaffen. Ja. Das war auch schon sehr hilfreich, aber auch sehr cool, wenn das überregional stattfindet. Finde ich sehr cool.
Karlsruher SC ist noch dabei und Kaltersehne habe ich gerade noch gesehen. Ich habe gerade hier nebenbei gesucht. Karlsruhe und Kaltersehne, also von den Namen her, wäre das ein Spitzenturnier im Fußball. Fortuna Düsseldorf, Kaltersehne, Karlsruher SC, Wuppertaler SV.
Du immer mit deinen Karlsruher Jena, ne? Also das ist ja für dich echt ein Oberhammer.
Ja, wenn du aus Thüringen kommst, dann es gab einfach Solange ich denken kann, in Thüringen gibt es auch bis heute nur Karlsruhe, Rot-Weiß Erfurt. Da kam auch, ja klar, da war da mal Nordhausen aus dem Nichts. Aber die sind auch wieder im Nichts verschwunden. Also es war ja auch gar keine Verbindung zu, die hatten gar keine Fanbindung. Und so wird der Thüringer Fußball und auch im Osten zu DDR-Zeiten sehr stark. Von daher hatte ich halt die Verbindung da, ne? So.
Mach sie so groß, wie sie sind in deiner subjektiven Wahrnehmung. Das ist gut.
Ja, mach du mal lieber deine nächsten News.
Meine nächsten News. Was haben wir denn? Ich habe heute noch gelesen oder gesehen, Entschuldigung, es gab so ein kleines Video vom DFB. Und zwar gab es ein bisschen Duell, so ein bisschen Werbeduell zwischen der E-Fußball, also digital Fußball, FIFA-Fußball, DFB-Ebene. Und Spieler der Bundesliga, aus der Futsal-Bundesliga. Ich glaube, es war Öztürk und Lali. Also Öztürk vom HSV und Lali von Wacker. Die haben gegen zwei E-Fußball-Spieler, E-Football, E-Soccer. Wie nennt man das eigentlich? Aber gut, die haben gegeneinander gespielt. Einerseits auf der FIFA-Ebene, also FIFA-Playstation-Spiel. Und dann...
Man merkt, du bist völlig raus aus dieser Welt. Ne?
Sorry, ich bin echt raus, weil... Ich kann dir eins sagen, was mir dann, ich kann es ja mal hier philosophisch machen kurz, aber was mir dann so aufgefallen ist, als ich das gesehen habe. Allein die wurden ja mal befragt, was finden die so geil daran und so weiter. Man kann sich das ja bei Instagram wirklich ein langes Video, mehrere Minuten, ist ein richtiger Doku-Beitrag klein. Aber dann habe ich auch echt gemerkt, warum liebe ich den Futsal so viel mehr als so ein E-Zeugs. Ne? Warum? Allein wie die gesagt haben, ist. Kannst du jemanden beim FIFA-Spielen zugucken? Also gefällt dir das?
Ja,
also
klar,
wenn jemand. Doch. Findest du wirklich? So automatische Sachen so? Also ja, immer der Ball.
Na, gerade da kannst du ganz viel nachvollziehen. Wie würdest du die Situation lösen? Krass, wie er die Situation gelöst hat, weil du viel mehr Redundanzen hast. Also überleg dir mal, du hast ein Futsalspiel in der Woche. hier hast du ein Spiel in 20 Minuten oder in 10 Minuten.
Ah, natürlich.
So, da hast du hast richtig viel Redundanz und dadurch weißt du genau, was können, also was kann man, wenn man normal spielt und dann hast du die Spiele, die super gut sind und dann entdeckst du, wow, wie der das da macht, dann kannst du es wertschätzen. Mhm. Das ist wieder dieses Konsumkapital. Du musst genau. Und aber drin sein.
Der Punkt, glaube ich. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja. Genau. Da musst du drin sein.
Genau.
Und ich habe ja früher auch mal auf der PlayStation gespielt und so auch regelmäßig und häufiger. Und also es gab mal natürlich, ich glaube, in all unseren Lebensphasen, also alle
Sensible Soccer 98 oder was?
Naja, es gab früher so viel Zeugs, Alter. Da gab es auf NES gab es natürlich das Soccer-Spiel erst, Gott. Also hier Nintendo.
Oh Gott.
Pass auf. Dann auf ein Super Nintendo, dann gab es da International Superstar Soccer. Kennst du das noch? Richtig geiler Scheiß. Das war, und dann kam FIFA und so weiter auf der PlayStation und so weiter. Das war das Ende der 90er Jahre war das. Ist doch, hallo, wir sind selber Jahrgang, Junge. Aber hör mal zu. Richtig geil fand ich dann, also insgesamt früher, also besser gesagt, früher fand ich das ganz geil. Aber heute muss ich sagen, über den Futsal und auch, ich muss sagen, über den Futsal habe ich mich nicht nur mehr vom Fußball getrennt, sondern auch von diesen digitalen Zeugs, Videospielkonsum. Ganz einfach, weil ich eben dieses, ja, du sagst es, Konsumbegriff ist dahinter. Aber für mich war das so, dass ich einfach den Lebendigen viel lieber zuschaue, viel mehr also in der Lebendigkeit sehe und auch Überraschungsmomente wahrnehme. Und das sehe ich in diesen Videospielen nicht. Ich vielleicht lebe ich gerne in Überraschungen oder in nicht in dieser Wiederholungsbasis, also wo sich das dann immer wieder.
Ich kann nicht verstehen, es ist einfach Konsumkapital. Jede Sportart benötigt dieses Wissen um die Schwierigkeit bei der Ausführung, damit du es wertschätzen kannst, wie bei einem guten Wein. Ich kann mich auch in einen Weinladen setzen, keine Ahnung, 10 Euro, 100 Euro, ich habe keine Ahnung. Dann kann man auch nicht mitreden und kann das auch nicht verstehen. Fürs Geld, für den Geldbeutel ist es natürlich besser, wenn der 10-Euro-Wein genauso schmeckt wie der 100-Euro-Wein. Ja,
ja.
Aber ja, kann ich verstehen. Schöne Sache, dass sie das zusammen gemacht haben, dass man da auch den Futsal, das schauen sich eben wieder eine ganz andere Zielgruppe an, diesen Content. Schön, dass da Futsal mit dabei war. Ja.
Das war's.
Ich habe, jetzt gibt neue Wechsel-News. Manuel Fischer wechselt zurück zum TSV Weil im Dorf.
Oha.
Aber zu den Fußballern. Ja, schade. Ich dachte auch, Manu zurück und dann, ja, wechselt leider nur zu den Fußballern. Aber ich hoffe, hier nochmal eine Nachricht an Manuel Fischer. Komm, Manu, mach es nochmal. Schnür die Hallentreter. Komm, einige Male geht doch noch.
Aber ich denke, er ist im Fußball auch immer noch ganz gut aufgehoben. Ne? Also da ist er sicherlich mit seinen Qualitäten und Erfahrungswerten noch mal deutlich stärker als im Fußball, Futsal, würde ich einfach so sagen. Auch wenn er im Futsal natürlich auch ganz gut war und auch Nationalspieler war. Aber das ist halt, der Futsal ist halt noch nicht so weit. Ich glaube, im Fußball ist er auch geldtechnisch besser unterwegs, vereinfacht gesagt. So.
Jo, ja. Dann bist du wieder dran.
Bin ich wieder dran. Mhm. Oh Gott, was gab es denn diese Woche noch? Ich muss doch gerade meinen Newsletter hier durchblättern. Nee, so viele habe ich aber auch gar nicht mehr. Hast du noch was? Also
meine Liste ist voll, habe ich doch gesagt.
Ich weiß. Ja, wir haben so viel schon besprochen in der Gruppe und so weiter, was so alles so gab die Woche. Hochschulmeisterschaft. Genau.
Hochschulmeisterschaft. Ja, richtig.
Vorrunde. Hochschulmeisterschaft. Genau. Und es gab, ich habe. War das bei Instagram oder sowas? Da gab es so einen kleinen Beef zwischen Mainz und Münster.
War ganz süß. Ne?
Das finde ich geil. Früher war ich ja auch, habe ich auch mal bei Facebook immer kommentiert. Irgendwann ist dann das auch irgendwie zu blöd. Aber Münster stellt sich ja eh als aktueller Hochschulmeister dar, die ja im letzten Jahr Corona-mäßig, oder war es dieses Jahr? Ich weiß gar nicht, wann dieser kleine 2021, Spiel war.
Ja,
irgendwie sowas. Und dann hat Mainz kommentiert im Sinne von wegen, also eigentlich sind wir ja der wirklich aktuelle Hochschulmeister. Ja, und dann würde ich mich jetzt mal freuen, weil ich glaube, da hat Münster ganz nett geantwortet, ne, dass man hier gesagt hat, ja, ihr seid die aktuellen deutschen Hochschulmeister aus 2019. also
richtig.
ein bisschen nichts sagen
kann. Wie so ein altes Ehepaar. Das war wie so ein altes Ehepaar.
Genau. Genau.
Man auch Hassliebe, wie auch immer, aber für beide Teams zählt Beide sind weiter in der Vorrunde. Münster als auch Mainz in der eigenen Regionalgruppe sind das nicht. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, wie die diese Gruppen zusammenwürfeln. Also Mainz musste gegen Dresden ran und Münster gegen Kiel, irgendwie Nord-Süd. Also naja, irgendwie war das eine Vorrunde und jetzt geht's weiter. Dann noch eine Zwischenrunde. Ist ja ein klassisches ADH-Modell des allgemeinen deutschen Hochschulpokals. War früher im Fußball ja auch immer so.
Genau. Und dann hoffe ich, ich hoffe es einfach, dass diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen und dann endlich ihren sportlichen Fight haben. Dass sie einfach sich sportlich miteinander auseinandersetzen dürfen und dann einfach im Jahr 2022 den aktuellen Hochschulmeister ausspielen können. Ich gehe mal davon aus, dass beide auch durchaus Favoriten sind für diesen Titel. Vielleicht treffen sie in einem Finale aufeinander oder Halbfinale, je nachdem. Vielleicht auch schon früher. Man weiß es nicht. Aber die Daten habe ich jetzt nicht. Aber ansonsten, wenn nicht, spielt es doch einfach in Köln aus. Das ist irgendwo zwischen Mainz und Münster. Da kann man es dann ausspielen. Und dann haben wir diesen kleinen Disput, kann man so sagen, ausgespielt.
Wo wir schon bei sozialen Netzwerken sind, über Instagram haben wir auch eine Nachricht bekommen von PTSK Kiel, die uns nochmal kurz geschrieben haben, ganz nett, über Seaside, dass eben das Team doch schon länger gibt und auch als Uni-Team gestartet sind und da auch schon immer mit dabei waren und auch damals um die Meisterschaft mit PTSK gekämpft haben. Und viele Spieler aber nebenbei Fußball, klar, wenn es auch keine regelmäßige Liga gibt. Und es kann jetzt sein, weil Pauli ist ja aufgestiegen, dass jetzt drei Vereine hochgehen. Es kämpfen ja Deportivo, Deportivo Hannover und Seaside um diesen Aufstieg bzw. Klassenerhalt. So dass sein kann, dass einfach Deportivo, Hannover und Seaside alle drei in der Region Nord starten. Wenn ich das richtig verstanden habe, dass das jetzt passiert, wenn oder da St. Pauli aufgestiegen ist, dann sind wir mal gespannt. Wäre schön für alle. Hannover würde ich auch gerne weitersehen. Die machen auch manchmal ganz schöne Posts und Dominik Jung freut sich mit Sicherheit auch. Ja, und Deportivo scheint sehr spanisch-lastig zu sein, nach dem Post zu urteilen. Und Kiel kann da oben, Schleswig-Holstein, super. Also wäre doch toll.
Ja, das würde mich auch sehr freuen, wenn das da funktioniert. Also, aber alles gut. Wie sieht das denn im Süden aus? Da war doch auch irgendwie eine Truppe, die bei Regensburger Aufstieg, glaube ich, in der Liga bleibt, in der Regionalliga. Deisenhofen vielleicht sogar oder so? Wer war das nochmal? Nee,
ja, es gibt ein Team, es gibt kein regional badisches Team, ich weiß auch nicht mehr genau. Ja.
Ich guck mal gerade, während du jetzt die nächsten.
Mal. Ja, dann haben wir noch den Pokal in Berlin, der läuft. Marlon hatte uns da auch mal kurz nochmal den Modus geschickt, dass es Marlon dort Wendt, immer, ne? Ja, klar. Genau, über verschiedene Wochenenden geht. Und im Finale sind dann zwei Teams, es gibt Spiele um Platz 3 und davor sind die Halbfinale, sind dann auch immer zwei Spiele jeweils, auch 2x20 netto, also das ist ein bisschen dann auch richtig offizielle Spiele und davor abgespeckt. Naja, also es ist ein schöner Turniermodus mit Hin- und Rückspiel, also es ist nicht dieser klassische Knockout-Modus, sondern mehr Spiele, sodass die Teams auch mehr Spiele haben. Und Liria zieht da auch ordentlich davon bei dem Berlin-Pokal. Mhm. Ja, also ich finde die Berlin-Pokal-Idee ganz, das hat was, dass das die Saison deutlich verlängert und auch nochmal einen anderen Modus gibt. Also wir haben das auch im Niederrhein. Ich mich langweil dieser Pokal, dieser klassischen Pokal, weil man spielt sowieso gegen die Teams und dann diesen K.O.-Modus. Und wenn ich alle daran teilnehme und nur eine Auswahl, dann hat der Sieg auch überhaupt keine sportliche Relevanz. Weil dann immer die Aussage steht, naja gut, das Team und das Team haben wir nicht mitgemacht. Klar, dass ihr das gewonnen habt. Also ist der Sieg ja auch nichts wert. Das müssen dann, wenn alle mitziehen, aber dann müssen die Anreize da sein. Dafür, dass man da teilnimmt. Keine Kosten entstehen am besten. Wie auch immer, muss der Verband tragen. Macht euch Ideen, macht Hausaufgaben. Die Verbände machen ja gar nichts in den letzten Jahren. Das wäre mal eine Maßnahme.
Ja, aber man muss jetzt auch nochmal sagen, so ein Berlin-Pokal ist natürlich ein Stadtpokal, ne? Ist natürlich auch nochmal infrastrukturell. Vielleicht können wir da nicht gleich auf andere Landesverbände übertragen im Sinne. Ich finde die Idee cool, ist auch interessant gemacht.
Ja, aber ist ja schon groß auf Berlin.
Ja, genau. Ja, groß, aber du hast trotzdem eine U-Bahn, die dich komplett verbindet. Also du bist schon gut unterwegs mit der Infrastruktur, ne? Ist das was anderes, als wenn du jetzt hier von
Weißt du, die Teams reisen in Berlin mit der U-Bahn an? Wie läuft das? Wie läuft das in so einer... Reisen die mit der U-Bahn zusammen?
Ja, weiß nicht, wie die Teams da, treffen die sich vor der Halle dann oder machen die da noch eine Fahrgemeinschaft irgendwie? Aber auf jeden Fall ist es halt infrastrukturell sicherlich möglich, da einzeln hinzufahren, sozusagen. Das ist natürlich auch möglich, wenn du aus, weiß nicht, aus Rheine nach Siegen in Westfalen fährst, aber du hast halt einfach dann dazwischen 400 Kilometer. Das ist halt ein Landesverband
Ja,
wie Westfalen. Ne?
naja,
So, schon was anderes.
ist schon
Ne?
korrekt. Dann haben wir von Horst eine super interessante Info, die ich auch noch nicht verifizieren konnte. Ich teile sie trotzdem einmal. Horst
Teilen,
meinte,
teilen.
die UFC-Frauenteams, UFC Münster, UFC Paderborn, haben noch nie verloren, außer gegenseitig. Also Paderborn gegen Münster. Und jetzt gab es mit dem
Genau.
Sieg der Panthers Köln der Damen gegen UFC Paderborn den ersten Sieg eines Nicht-UFC-Teams. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt die Jahre nicht zurückgegangen in der Liga, aber wenn das der Fall ist, wäre ja stark. Also Münster ist immer vorneweg marschiert, auch mit den ja teils Halbprofi-Damen vom SV Meppen. Ja, das
Ja.
ist eine interessante Statistik. Du hast es auch nicht auf dem Schirm, ne? Ob das, du konntest es auch nicht verifizieren.
Verifizieren nicht. Ich habe, wenn ich jetzt hier in die, also war das ein Spiel in der Regionalliga, weil da, das finde ich irgendwie gar nicht dort. Ich gucke mal auf die Wettbewerbsdetails gerade, ob ich hier irgendwie den Sieg sehe. Aber erstmal unabhängig davon, es ist ja so, dass die Vormachtstellung der Studententeams bei den Frauen natürlich deutlich ist. Ne? UFC, Universitätsfußballclub und Münster hat noch nie ein Spiel verloren. So, noch nie. Ich glaube, es war ein Unentschieden mal gegen den UFC Paderborn. Und Paderborn jetzt anscheinend verloren gegen die Panthers Köln, wobei hier diese Vormachtstellung der Studenten. Mich würde interessieren, ob bei den Panthers Köln nicht vielleicht auch die Hälfte Studenten sind. Kann ja auch sein. Und dann ist das halt nur kein Studentenclub, aber vielleicht bestehend aus Studentinnen. Ne? Also hier mal den weiblichen Kontext einzubinden. Ne? Also, aber spannende Geschichte. Aber es ist halt
Ich
am
muss
Anfang
auch
immer
gerade,
so.
ich muss auch gerade, doch, hier ist es, 9. Spieltag, am
Ein neunter Spieltag.
23. 23.04. Also ist schon
Ah,
etwas her.
okay, schon ein bisschen
UFC
her.
Paderborn unterliegt in Paderborn 2:4 den
Ja,
Futsal
ach,
Panthers
jetzt sehe ich
Damen.
es auch. Ja, schön, aber die Frage ist halt wirklich: liegt das jetzt an der Studentenschaft oder Studentinnenschaft oder nicht? Mich würde interessieren, wie viele, ob es nicht auch Sporthochschulstudentinnen gibt bei den Panthers Köln. Wenn nicht, schreibt uns mal. Einfach um zu wissen, ist diese studentische Vorherrschaft vielleicht jetzt so ich sag mal, ja, zumindest UFC Paderborn so ein bisschen am Wackeln, weil der UFC Münster ist ja Meister. Ne? Sind ja die Meisterinnen im Westen
Ja.
und ungeschlagen bisher in der Geschichte
Gibt es auch noch einige
des
Nachholspiele, die tatsächlich jetzt noch Ende Mai ausgetragen werden? Also da sind auch so ein paar Spieler offen aus den anderen Spieltagen. Deshalb, da kommt noch ein bisschen was. Aber naja, sind auf jeden Fall vor UFC Paderborn und der Rest ist dahinter. Ja,
Genau.
dann.
Und wenn wir gerade schon bei der Regionalliga West der Frauen sind, dann können wir ja kurz auch darauf hinweisen, es gab am Wochenende ein Spiel zwischen dem PCF Mülheim und Fortuna Düsseldorf. Und wenn ich das richtig gesehen habe im Verlaufe der Woche, beziehungsweise die Instagram-Posts, Fortuna Düsseldorf ist nach dreimaligem Rückstand immer wieder zurückgekommen. Und somit ist es 3-3 geendet am Ende des Tages. Ja. Das gab es noch am Wochenende aus der Futsal-Regionalliga West der Frauen. Ja, schön. Da gab es noch ein Spiel. Genau. Während der UFC Münster jetzt am Wochenende spielt. Bei den Fortunen, bei deinen Fortunen.
Ja, bei meinen Fortunen. Ich habe auch für mich selber eine interessante
Ach, übrigens,
Diskussion.
stopp mal, eine Sache noch. Eine Info noch. Finde ich gerade geil. Am Freitag, 20.05. spielt der UFC Münster in Düsseldorf und am Samstag um 20 Uhr zu Hause gegen die Futsal Panthers Köln. Also
Ja,
einen Tag
stimmt, die
später.
sehe ich jetzt auch, ja.
Auch schön. Auch schön. Also das ist mir gerade aufgefallen, so kleine
Ja, so ein
interessante
schönes
Geschichte.
Futsal-Event-Wochenende für die Damen.
Vielleicht können die Futsal Panthers Köln jetzt auch mal schauen, ob sie den UFC Münster ärgern können. Auswärts konnten
Oh,
sie es
ja.
ja gegen Paderborn, ne? So, vielleicht. Aber anscheinend werden. Vielleicht auch nicht. Mein Tipp wäre vielleicht, dass es nicht passiert. Aber wir werden sehen. Und jetzt
Letzte,
kannst du.
ja, letzte News. Ich würde die letzte News nutzen, um über unseren und den freien Diskussionsteil überzugehen, bevor wir dann zur Relegation und Bundesliga kommen. Wir haben ja immer so einen kleinen Teil, wo wir mal ein kleines Gedankenspiel durchgehen. Und ich habe, ja, wir hatten Vorstandssitzung mit dem Vorstand von Fortuna Düsseldorf. Ging um die Zukunft von der Sparte Futsal, war also stark, war auch ein schönes Büro da für den Empfang, also das Meetingbüro da im Stadion, schön mit Stadionhintergrund, war toll. Und in der Vorüberlegung und Vordiskussion schon im Team, eigentlich ist mir selber ein ganz wichtiger Punkt aufgefallen, was man als Verein, als Sparte, als Futsal-Sparte in einem Hauptverein niemals versuchen sollte, in die Diskussion zu gehen mit dem Hauptverein und was man stattdessen bringen sollte. Es geht immer ums Budget, das ist halt immer die Hauptfrage. Ja, und das wird überall dasselbe Spiel sein. Ja, also, und dann kommt halt irgendwie die zentrale Frage des Hauptvereins, ja, ist ja schön, dass ihr das machen wollt, aber ja, ist defizitär, das heißt, ihr gebt mehr aus, als ihr einnehmt. Also, warum sollen wir das machen? Warum sollen wir das machen und wie holen wir dieses monetäre Defizit rein? Und dann, glaube ich, wenn man versucht, da in diese monetäre Diskussion, in diese Gelddiskussion reinzugehen, verliert man. Man wird einfach verlieren. Es ist einfach Defizit. Es ist defizitär, der Futsal aktuell noch. Aber eine Ebene, die ist mir dann erst und auch das richtige Wort aufgefallen, ist Wertschöpfung. Und hierbei die sportideelle Wertschöpfung. Denn der Verein, die meisten sind ja Vereine, auch Fortuna Düsseldorf ist tatsächlich noch einer der Vereine, hat als Ziel, den Sport zu fördern. Also die sportideelle Wertschöpfung ist das Ziel. Und jetzt gebe ich mal ein Beispiel, das bei uns passiert, was ich meine. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, ein Schulprojekt, wo wir als Fortuna Futsal in die Schulen gehen, dort Übungen machen mit den Kindern und die Stadt vergütet das. Das ist aber linke Tasche, rechte Tasche. Also die Stadt zahlt das an uns und wir bekommen das und zahlen das an den, der es macht, also der von uns kommt. Das ist also ganz normal, klassisches Stadtverträge mit Übungsleitern. Ja, so. Das heißt, monetär plus minus null. Aber jetzt kommen wir dahin. Wertschöpfung. Sportideelle Wertschöpfung. Da wird was geschaffen für den Sport. Das ist monetär plus minus null. Das heißt, wenn ich in diese Rechnung reingehe mit so einem Hauptverein, naja, ihr macht ja aber Verlust, weil wir zum Beispiel solche Projekte haben, die plus minus null sind, aber sie sind nicht plus minus null in der ideellen Wertschöpfung für den Sport, für den Verein. Und dann gehe ich nämlich mal auf der anderen Seite hin und könnte man argumentieren, die Wertschöpfung eines Auswechselspielers, des Profikaders, der 30.000, 40.000 Euro wahrscheinlich im Jahr kostet, ist null. Denn dieser eine Spieler ist völlig irrelevant für irgendeine ideelle Sportwertschöpfung des Vereins. Völlig irrelevant. Außer er ist so ein Instagram-Star. Okay. Aber so der klassische Auswechselspieler, der kostet also monetär, bringt dir vielleicht Geld durch deine Tore, wie Sponsor, wie auch immer. Aber er bringt nicht eine sportideelle Wertschöpfung. Und daraus würde ich schließen, wenn wir im Futsal erfolgreich sein wollen in Zukunft, dann kommen wir alle nicht drum herum, das den Hauptvereinen zu erklären. Futsal, das Seniorenteam, ist wichtig, um Jugend zu holen, weil Jugend ist unschlagbar in ideeller Wertschöpfung. Ja, da kann dann nämlich auf der anderen Seite, kann man dagegen nichts sagen. Es gibt kein Argument dagegen. Ja, also die ideelle Sportwertschöpfung bei Jugendlichen ist unschlagbar. Das holt man im Seniorenbereich nicht mehr rein. Einfach die Zeit, die das wirkt, so ein Jugendlicher durchläuft dann irgendwie 10 Jahre deine Jugendschule, das ist nicht gegenfinanzierbar und nicht auch monetär ausdrückbar. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir uns alle klar werden müssen im Futsal so ein bisschen. Wir kommen nicht mit dieser Erstmannschaftsdiskussion vorwärts. Also an sich, also warum Futsal? Ja. Weil wir die erste Mannschaft in der Bundesliga haben wollen. Das überzeugt die Menschen in den Entscheiderpositionen noch nicht und vielleicht auch nie. Aber die Bundesligamannschaft oder auch die Regionalligamannschaft als Zugpferd für andere Projekte, zum Beispiel das Schulprojekt, zum Beispiel die Jugend, Damen, soziale Projekte, das hängt aber daran, weil ohne diese Spitzensportabteilung funktioniert der Rest nicht.
Okay.
Oder er funktioniert viel schwieriger, Kinder in einen Verein zu holen, den niemand kennt, als zu sagen, hey, wir spielen ja Bundesliga, Futsal, kommt doch mal vorbei, da kommen die Kinder, gucken sich das an, oh, jetzt Bundesliga, ah, super, die bleiben dabei. Das ist einfach was ganz anderes, habe ich damals selbst erlebt in meiner Stadt Suhl, Oberliga-Fußball damals noch. Das waren riesige Events immer. Das war dann irgendwann vorbei, wir sind abgestiegen und dann habe ich auch den Zugang verloren da.
Okay.
So, gut. Jetzt hast du mich auch mal Monolog gehalten.
Ja, ist auch schön. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Nochmal zum Thema Schule und so weiter. Wie war das nochmal mit der Finanzierung? Das heißt, es kam über einen öffentlichen Träger dann rein.
Genau, geht auch für alle anderen. Kümmert euch drum. Genau, vielleicht da ein Tipp. Mhm. Also, wenn ihr jemanden bei euch habt, der gerne ehrenamtlich in Schulen geht, dann bezahlt der Staat Sportbund oder über die Schulen. Ach, frag mich nicht, wer das genau bezahlt. Also jedenfalls die Kommune bezahlt diese Trainingsleistung an den Schulen. Aber es muss halt über Vereine laufen. Das ist immer gebunden. So, und
jetzt kann ich dir als Hochschullehrer für Sozialmanagement erklären, wo das Problem des Profifußballvereins Fortuna Düsseldorf liegt. Er versteht die indirekte Tauschbeziehung nicht. Er versteht nur direkte Tauschbeziehung. Das heißt, hier kommt über einen Dritten, einen Sozialträger, einen öffentlichen Kostenträger, Geld rein. Das ist nicht der normale Zugang eigentlich für den Profibereich, wo dann das große Geld fließt. Das ist erstmal schon wieder Mindset. Deswegen ist das ganz schön, dass du den Begriff ideelle Wertschöpfung einbringst, der aber für den Hauptverein Fortuna Düsseldorf als Fußballhauptverein vor allem. Also das ist natürlich
nicht nur auf uns bezogen. Ich denke, das geht allen so, die mit einem Hauptverein. Also damals mit in Richrath genau dieselbe Diskussion geführt. Genau, war genau das Gleiche.
Danke. Keine Sorge, ich habe das auch schon geführt und ich lehre sogar in dem Bereich. Und habe auch in Sennestadt genau diese Schiene gefahren. Also die Projektgelder, die wir gesammelt sind immer indirekte Tauschbeziehungsebene gewesen. Also es gibt immer einen Dritten, der finanziert in gewissen Grade und vor allem auf öffentlicher Trägerschaft. Das sind eben diese sozialen Konzepte. Was ich aber ganz spannend finde an deinen Ausführungen, um das überhaupt noch hier jetzt nochmal zu ergänzen, weil du hast kaum Raum gegeben, um es zu ergänzen. Das ist schon sehr ausführlich gemacht. Deswegen ist es schon sehr informativ. Fand ich sehr spannend. Aber dass man diese hier nochmal einen Weg wegfindet, und das muss man klar machen in der Diskussion. Das ist mir auch mal ganz wichtig. Also vielleicht hätte ich euch da gut getan in der Diskussion, um das nochmal klar zu machen. Wir gehen über diese moralische Ebene hinaus mit der ideellen Wertschöpfung, weil das ja natürlich ein Charakter ist, der wirkliche Wirkung erzeugt bei Zielgruppen. Jugend wird älter, verbündet sich, der Sport wird größer dadurch. Es ist auch damit eigentlich von das, was du gerade gemacht hast, ein Plädoyer dafür, wo wir eigentlich ansetzen müssen im gesamtdeutschen Fußballkontext. Wir müssen verdammt nochmal jetzt in die Jugend, in die Schulen und sonst was, weil dann wächst der Futsal mit den Menschen. Mhm. Das ist ein kultureller Ansatz, den du gerade gewählt hast. Und da muss man Vereine von überzeugen, dass sie nicht nur denken, ach, der kommt dir jetzt mit den Kindern und Jugendlichen, das ist ja nur ein moralisches Argument. Nein, das ist hebt sich vom Moralischen ab, genauso wie es das Ganze mit sich trägt, das Moralische. Also das Kinder- und Jugendargument ist halt für viele immer nur so, ach komm, der erzählt mir jetzt irgendwas von Kindern. Das ist immer so, nein, du musst denen das klar machen, das ist hier ganz klar, das kann man auch über Daten klar machen. Und wirklich auch wenn ich über die indirekte Tauschbeziehung spreche, ich kann das klar machen, warum ist das denn auch sozialgesetzlich? Das hat einen wichtigen, das hat rechtliche, das hat ökonomische und kulturelle Sinne dahinter. Also oder Sinnstiftung auf jeden Fall. Und das finde ich ganz spannend, wie du das ausgeführt hast, dass man das nochmal ergänzen kann, dass es nicht nur eine rein moralische Argumentation ist, sondern wirklich ideell. Und diese Wertschöpfung kann man nicht eins zu eins, wie jetzt ein Betriebswirtschaftler beispielsweise, den Ressourcenverbrauch gegenüberstellen, den du da hast. Das funktioniert nicht. Aber das ist halt, die Betriebswirtschaft sieht diese ideelle Wertschöpfung nicht. Das ist halt, da ist eine Betriebswirtschaft für blind. Und jetzt hast du gegen dein eigenes Feld zum Beispiel erstmal argumentiert, wenn du da jetzt rein kostenleistungstechnisch denkst, weil das ist eben die Ebene der Denkweise, ne? Ist es gewinnbringend? Da sagst du ja, die Kosten decken sich dann, weil das ist eben nur kostendeckend. Da machst du keinen Gewinn mit. Das ist nur kostendeckend, wenn überhaupt. Und das heißt, du hier sieht man auch, ohne es böse zu meinen, aber die Charaktereigenschaft eines Vereins, der am Ende wirklich auch, vielleicht auch durch Corona oder sonst was, vielleicht auch finanzielle Spannungen hat, aber damit verbunden auch halt gewinnorientiert wirtschaftet eigentlich, ne? als Profifußballclub. Ne? Und da bist du jetzt in einem, auch schlussendlich ideologischen Kontext gelandet, wo das überhaupt nicht wahrgenommen wird, was du erzählt hast. Und das muss man halt in die Wahrnehmung bringen. Und deswegen jetzt der Zusatz nochmal, dass wir über diese moralische Ebene hinausdenken können dabei. Ne? Aber gut, erzähl mal weiter. Du hast schon wieder was im Köcher.
Nee, also wir haben das an dem Tag auch gar nicht mit dieser Sache vorgebracht, weil dafür war gar keine Zeit. Wir wussten, es geht knallhart, wie auch in jeder anderen Sitzung. Es geht halt ums Budget, denn und die Argumente, das muss man anders machen. Man muss es einfach machen, damit man dann sagen kann, hey, wir haben das gemacht, wir haben hier 300 Jugendliche und wir hätten gern dafür Geld. Also wir hätten das Budget nicht für unsere Seniorenmannschaft, sondern wir hätten da dieses Defizitbudget bitte dafür, dass diese ganzen Kinder hier spielen und die ganzen Integrationsprojekte laufen, die Schulprojekte laufen, weil so meine ich das, so durch die Hintertür sich das aufbauen, weil dann wird es schwer in den Meetings, wenn man das fertig hat, zu argumentieren. Wenn man jetzt hypothetisch darüber spricht, dass das mal so kommen könnte, dann
ich ist kann es schwer, dir gleich ne? schon Dann, ich kann dir gerne sagen, wie man das, also ich, wie ich das gemacht habe in dem Verein, wo ich dann auch erfolgreich das Budget bekommen habe, also in Osnabrück vor allem, da war im Verein SV Hellern, wo ich das halt schlussendlich auch so argumentieren konnte, wobei ich dann ja über die Station, seine Stadt da auch rausgegangen bin, weil es einfach zu viel wurde. Aber was du sagen kannst natürlich, dass du wirklich einen Plan gibst, du musst halt wirklich konkret smarte Ziele formulieren, ne? Die müssen spezifisch sein, messbar, ne? Hier können wir alles durchgehen. Aber was ich sage, dass du dann natürlich sagst, diese Kinder sind auch die zukünftigen Jugendabteilungen im Futsal für den Verein. Du kannst ja auch eine Kooperationsebene eingehen, dass die aus den Schulen, die Kids, vielleicht dann Mitglieder werden, ne, und so weiter. Dass das halt Ziel ist in Zukunft, damit der Verein Mitglieder gewinnen hat. Und das ist eigentlich eine Empfehlung, die vielleicht bei Fortuna nicht immer so leicht ist. Okay, aber für andere Vereine sicherlich auch über die Schule Jugendabteilung zu generieren und da auch zu schauen, dass man da einen Gewinn hat. Kommen wir aber hier wieder ins Problem, dass normale Vereine vielleicht eher auch Probleme haben mit den Hallen. Das ist auch ein Riesenproblem in infrastruktureller oder struktureller Art, ja, dass man da nicht einfach jetzt mit diesem Argument kommen kann. So, ich habe jetzt hier eine Schule und daraus gewinne ich Jugendabteilung. Das funktioniert nicht. Es fehlt auch der Wettbewerb. Und das ist so ein Punkt, dass man hier natürlich noch nicht so weit ist strukturell, aber ist für mich super interessant, weil das, was du und was wir jetzt hier sagen, ist eigentlich ein Plädoyer dafür, dass wir mehr fordern können, müssen für Jugend und Kinder, sei es Strukturen und auch in dem Verein mehr ideelle Wertschöpfung auch wirklich denken, auch Argumente dafür finden, als nur Kosten-Leistungsrechnung. Weil das ist leider am Ende das Totschlagargument, was bringt uns das? Und langfristig sicherlich, wenn du Mitgliedergewinn hast, mittellangfristig hast du Mitgliedergewinn. Und das ist dann wieder Einnahme für den Verein. Und du kannst das Budget dann natürlich damit tragen. Also es ist ganz spannend, diese Diskussion aus meiner Sicht.
Aber man merkt dann eben auch in diesen Meetings, dort sitzen Menschen, die kommen ja auch teilweise aus Fußballgesellschaften, die also Kapitalgesellschaften sind. Aber man merkt, die haben Verein nicht verstanden. Die verstehen das nicht. Auch vom Profit, wie Profitabilität und so. Nein, es darf nicht profitabel sein. Ja, das ist hier gar kein Ziel, dass hier irgendwas profitabel ist. Und da merkt man dann immer schon, ihr seid halt alle, da fehlt die Hälfte.
das meine ich mit dem ideologischen Konflikt, den du hast.
Gut, aber
den e.V. nicht verstanden, die Gemeinnützigkeit nicht verstanden.
Das ist halt das Problem, wenn man sich Manager, es gibt die eine Hälfte auch der auch Wissenschaftler, aber auch Praktiker, die da auch gerade in den 90ern und 2000ern gesagt haben, dass in die Vereine mehr Manager rein sollen. Also weil so ein Verein oder so ein Bundesliga-Fußball-Club irgendwann wie ein Unternehmen aus der Realwirtschaft geführt werden muss. Und also da haben sie vollkommen recht gehabt. Deshalb ausgliedern, dann hast du das, Basisverein. Aber alle anderen Konstrukte, die ohne diese Ausgliederung stehen, das ist eben, da muss man aufpassen, finde ich, da sich jemanden zu holen, dann auch aus dem Sportbusiness, selbst aus dem Sportbusiness, der woanders erfolgreich war, aber dort in der GmbH und Co. KG Kapitalgesellschaft Geschäftsführer war, den in einen Verein zu holen, der noch komplett vereinsbasiert ist, ist eine Riesengefahr, weil dann versteht man nicht so richtig, warum das hier anders ist.
Genau, aber ich kann dir eins sagen, das kannst du alles aus Lehrbüchern, aus der Studienbasis und selbst in der Lehre, zum Thema Sozial, das ist ja ein Sozialmanagement eigentlich, mehr Sozialmanagement als Sportmanagement, weil Sportmanagement ist das, was du meinst mit hier, ich kann Kapitalgesellschaft und Fußball-Profi-Club und so weiter. Aber ein Sozialmanagement hat eben noch diese sozialgesetzlich-ethische Basis, diese Gemeinnützigkeit, das ist auch häufig Ehrenamtsmanagement, was du drauf haben musst. Und es ist ein Management, das nochmal deutlich reflexiver ist und vom Anspruch eben nicht, wie es noch in den 90er Jahren häufig gesagt wurde, es ist nur die, ist hier die kleine Schwester des großen Managements, ne? Sondern wirklich auf dieser Basis hat es einen deutlich höheren Reflexionsanspruch. Ach, zum Beispiel, was du jetzt gerade gemacht hast, diesen ideellen Wertschöpfung, das ist ein das musst du reflektieren. Was sind das für Kategorien? Was müssen wir da denken? Aber diese neuen Kategorien schaffen oder überhaupt Kategorien festsetzen können, das kann halt ein ursprünglicher Manager so nicht, weil er halt ganz einfach seine, ich sag mal, betriebswirtschaftlichen Kategorien hat. Und da kommt das nicht vor. Und das ist das Problem. Dieser Reflexionsanspruch, der aus dem sozialen Kontext, aus dem Ehrenamtlichen, aus dem ja, Sportsozialen, so kann man es auch manchmal nennen, ist ein kultureller Anspruch auch. Und allein den Begriff indirekte Tauschbeziehung oder ja, nicht schlüssige Tauschbeziehung, so nennt man es auch häufig, weil es eben nicht schlüssig ist, rechnerisch, über das sogenannte sozialrechtliche Dreieck an Gelder zu kommen. Ne, das ist eben das, wenn du vom öffentlichen Träger das Geld kriegst. Das kann ein normaler Manager nicht. Dafür brauchst du jemanden, der aus dem Sozial- und Ehrenamtsmanagement kommt, der dann wirklich sich mit solchen Sachen auseinandersetzen kann und auch das zu argumentieren versteht. Also da merkst du, ich lehre das jetzt seit fast einer Dekade.
Ja, sehr gut. Finde ich gut. Und, endlich mal was, wo wir uns gegenseitig zustimmen.
Ja, kann sein. Geht ja nicht anders. Jetzt. Ja. Okay. Ich finde, fand ich schön.
Also,
ich hab den den Monolog gegönnt.
Danke. Jetzt weißt du mal, wie sich alle immer bei dir fühlen.
Weißt du, das ist auch total subjektiv übertrieben. Ich habe das ja letztes Mal gemessen. Ich kann dir sagen, nee, wir unterscheiden uns vom Redeanteil nicht deutlich. Nein, ich habe es gemessen. Nee, vielleicht rede ich schneller und deswegen mehr Informationen. Aber du bist ja auch sonst dieser Schnellredner oder beide, was auch immer.
Ja, okay.
So, komm, was machen wir heute als Hauptthema?
Bundesliga.
Bundesliga.
Bundesliga und
Relegation. Oder ach so. Halbfinale.
Ja, ist ja für mich alles irgendwie dabei. Ich habe das, glaube ich, hier vor mir. Einmal Bundesliga, zweimal Relegation, Bundesliga. So ein bisschen Sandwich-Prinzip.
Ja, dann machen wir erst Relegation. Okay. Ja. Okay, nee, womit möchtest du anfangen?
Nee, erst Bundesliga, dann zweimal Relegation, dann Bundesliga. Oh. Deshalb Sandwich.
Ja, für mich ist die Relegation ja auch Bundesliga.
Komm, ich mache jetzt hier wie meine Liste jetzt einfach. Erstes Spiel. SFC Stuttgart besiegt den HSV vor heimischem Publikum. Vor 230 Zuschauern. Mit 3:1. Babic war ja noch gesperrt beim SFC. Ganz witzig, hast du die noch vor Augen? Denn der SFC hat sich echt viel Mühe gemacht, die ganzen Banner mit Panzertape an die Wand zu panzertapen. Und ich dachte mir erstens, wie viele Rollen haben die gebraucht? Dann, wer hat das gemacht und wie lange hat das gedauert und was sagt der Hausmeister?
Ja, wer weiß. Vielleicht wussten sie, wenn wir das Spiel überstehen, spielen wir in Zukunft nur in der Schar-Arena oder wo auch immer. Also zumindest in dieser Saison. Das haben sie ja überstanden. Spielen jetzt auch in der Schar-Arena, ne?
Hieß Finale ist in der Schar-Arena.
Ah, okay.
Das war jetzt in so einer kleinen Halle auf jeden Fall. Super geile Sache mit diesem Ducktape. Und ich war ein bisschen überrascht auch von wie vielen Kleinsponsoren der SFC hat. Wir kennen ja alle Mepox, klar, ist die Firma vom Vereinspräsidenten. Jiro, da schöne Grüße. Aber sie haben ein schönes Portfolio da auf jeden Fall präsentiert.
Ja, alles gut.
Und ich habe mich beim Kommentator gefragt, hat er unseren AK-47 Akzentevic mit Akzente verwechselt? Er hat immer Akzentevic gesagt.
Akzentevic.
Oder Akzent irgendwie so. Also völlig falsch ausgesprochen.
Uns geschieht das ja auch manchmal, wenn wir nur Namen lesen, die wir noch nicht ausgesprochen gehört bekommen. Deswegen, ich glaube, wir haben irgendwann mal vor 30 Folgen oder sowas oder 40 oder 50 mal irgendwie davon über bestimmte Namen gesprochen und man muss die uns erstmal pronouncen, hier so richtig aussprechen, damit wir verstehen, wie das ausgesprochen wird, weil wir auch nicht alle Namen richtig drauf haben. Ne? So, und der Kommentator, der dann überhaupt nicht aus dem Futsal kommt, der hat dann wahrscheinlich Akzentevic oder Sandwich. Am Ende, stille Post, am Ende, wenn du nichts mehr sagst, wenn du jetzt nicht mehr auf dem Zettel stehen hast, sagt er Sandwich. Das ist alles, was überbleibt. Oh Gott, ja.
Und
aber
dann ist mir noch aufgefallen, wieder mal, der DFB hatte auch bei der Arbeitstagung nochmal darauf hingewiesen, diese schönen Futsal-Logo-Banner auf dem Hallenboden doch bitte immer anzubringen. Falls ihr das nicht gesehen habt, liebe Zuhörer, das sind diese mini-runden Kreise, ja, auch gefühlt 10x10 Zentimeter, sind, glaube ich, 3 Meter im Durchmesser.
In Stuttgart war das niemals 3 Meter, das waren 1,50 Meter maximal, wenn ich mich
erinnere. Also Also viel zu klein. Also egal wie, es ist einfach lächerlich. Die sind einfach viel zu kleine Dinger. Das sieht wirklich aus.
Also erstmal, ja, darf ich dir was sagen? Ja. Erstmal, ich fände es nur cool, wenn die wirklich den Mittelkreis bedecken. Ja. Einfach den Mittelkreis, das wäre geil. Das würde jede Halle und jeden auch dieses Mehrfachspielfeld mit, weiß ich nicht, was da alles, Volleyball, Basketball, Badminton, ist alles drin, Tennis. Aber nur im Mittelkreis, das wäre schon geil.
Im Mittelkreis macht das doch.
Ja, genau, das, die, aber das überall, dass man das zur Verfügung stellt.
Das wäre mega, richtig.
Das wäre geil, das würde mir schon reichen. Dann ist es okay. So, das wäre geil, aber in Stuttgart, wie du schon sagst, war da irgendwo was, ich weiß gar nicht, wo das war, aber das, im Spielfeld auf 10 Meter Höhe, halb links irgendwo auf dem Feld.
Ja, genau, da war das.
In 1 Meter Breite.
Also da muss der DFB das einfallen lassen, das sieht furchtbar aus. Also, ja. Das ist echt wie so zusammengeschrumpft im Trockner oder ja, wir haben nicht so viel Geld, die DFB. Also.
Ja, es war auf jeden Fall nicht gut. Nicht gut. Ja, aber wollen wir ein bisschen über Spiel sprechen?
Soll ich die Szenen wieder? Was soll ich meine?
Ja, du machst die Szenen, aber gib mir dann pro Szene auch gerne einen
Ich mache dann immer rhetorische Pause. Gut. Der HSV geht erstmal schön, also gut für das Spiel, denke ich. Ich habe das ja nicht live gesehen, aber gut für das Spiel, auch für die Spannung, erstmal in Führung. Erstmal schön für das, für die Spannung. Öztürk, schöner Doppelpass mit Saklam und Öztürk. Und aber Vidovic und Knežević machen so richtig stümperhaften Druck auf Saklam. Also irgendwie viel zu weit vorne, die Lücken viel zu groß, die Raute nicht eng genug. Also wirklich richtig stümperhaft auf, habe ich vom SFC schon lange nicht gesehen. Die zwei Spieler sind ja auch eher so Spieler aus der zweiten, dritten Reihe. Und selbst Akcentević war hier viel zu tief. Also der stand noch, da kam der Pass schon in die Tiefe auf Öztürk. Da läuft er erst los auf der Linie. Auch für mich, und das macht er sonst besser. Da war der HSV in Führung.
Ja, also ich fand das auch ganz schwach verteidigt vom SFC. Auch Ivankovic war, glaube ich, der Gegenspieler von Öztürk, der ihn nicht defensiv einfach blockt. Also es war einfach ein bisschen Chaos. Da hätte ein Defensivblock ausgereicht. Das ist eben auch der Punkt bei einem Doppelpass, bei Doppelpass im Futsal. Immer denjenigen, den der Doppelpass erreichen soll, im besten Fall defensiv blocken. Denn wenn man das sieht, man kann das im Ansatz sehen, der will durchziehen. Das ist ein wichtiger Moment für den Defensivblock. Ne? Immer wenn jemand in die Tiefe zieht und du bist im Weg, stell dich auch in den Weg und lauf nicht den Ball hinterher, weil da gibt es andere eigentlich für. Und das war das Problem. Da war komplettes Chaos beim SFC. Und tatsächlich, Akcentević steht beim Schuss nicht bei 6 Metern und kriegt den dann auch noch irgendwie so unter den rechten Arm irgendwie ganz komisch durch, war auch nicht so platziert. Aber eins muss man sagen, Öztürk, richtig gutes Tempo, hat auch gute Abschlüsse, muss man sagen. Für mich, der braucht Einsatzzeit in der Nationalmannschaft mal endlich. Weil der hat Niveau, der ist ein guter Linksfuß. Wir haben nicht viele Linksfüße auf Ala in Deutschland, gute. Wir haben da Vico Matic vom MCH, der aber im Abschluss nicht so stark ist wie Öztürk, muss man ganz einfach sagen. Und das ist ja das, was wir bemängelt haben in der Nationalmannschaft, häufig den Abschluss, der dann auch einen Unterschied machen kann. Und Öztürk wäre jemand, der jung ist, der Bock hat, der spielen kann. Also dem würde ich mir auch mehr in der Nationalmannschaft wünschen. Hier in der Szene sehr gut von beiden. Auch von Saklam, der den Doppelpass spielt, auch schön ins Zentrum zieht, um sich anzubieten. Richtig gut insgesamt. Aber ich sag mal, 50% Minimum geht auf die Kappe vom SFC, weil die haben es echt angeboten. So, Punkt.
Genau. Dann schlägt der SFC aber 1-0 durch Michewski zurück. Ivankovic kommt über den rechten Ala, über den linken Ala. Und dann Saklam haben wir schon so oft hier genannt, wieder hinter der vor der Balllinie, schaut einfach zu und dann irgendwie Celani auch wieder zu früh ein bisschen raus, steht dann da wieder auf halber Strecke im Nimbus, wie ich immer sage. Und Meier schaut wieder nur zum Ball, hat seinen Mann hinter sich, Michewski, überhaupt nicht im Blick. Der kommt dann einfach hinten aus dem Rücken und zack, rein.
Zu dem Tor, du sagst an Saklam, schon im Hinspiel ist auffällig geworden, wenn er auf die Pivot-Position vielleicht rotiert ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die den in der Defensive mit Absicht auf den Pivot stellen, aber der kommt nicht zurück. Der steht immer nur und guckt zu. Der denkt sich wohl, er muss den Fixo des Gegners, der irgendwo an der Mittellinie steht, decken. Nein, auch hier schaffen die keine Überzahl, spielen 3 gegen 3 da und dann ist das natürlich 6 Meter vorm Tor oder 10 Meter vorm Tor, ist das ein für die individuelle Stärke vom SFC ich will nicht sagen ein leichtes, aber da können sie ihre individuelle Stärke mit Ball ausspielen, können individualtaktisch clever und agieren. Und dann fehlt dir einfach da die Überzahl, die ein Saglam schaffen muss. Und das ist der Keypunkt bei diesem Tor. Warum sage ich das? Warum ist das ein Keypunkt? Warum ist das so eine wichtige Situation? Weil die HSV Panthers bis da richtig dran waren. Die haben Chancen gehabt. In den Highlights sieht man das gar nicht so gut. Ich habe mir mehrere Stimmen eingefangen dazu und mir wurde immer bestätigt, die HSV Panthers waren dran. Die hätten hier das 2-0 machen können. Wir hätten es auch, das 2-0 war eher in der Luft als das 1-1. Aber da verkackt es, du hast es letzte Woche so genannt, verkackt es Saglam in letzte Woche und hier in diesem Moment auch. Er kommt nicht hinter den Ball, so entsteht keine Überzahl. So reicht ein 1 gegen 1, Querpass, schön mit der Hacke dann gemacht, auch noch glücklicherweise dann oder unglücklicherweise vielleicht sogar für Meier dann getunnelt. Aber ja, in der Entstehung ist das Problem. In der Entstehung. Man schafft keine 4-3 Überzahl und dadurch hat man dann auch leider in den entscheidenden Situationen den kürzeren gezogen. Und dann steht es 1-1 und damit ist die Messe dann da schon mal in die, weil es auch, ich glaube, 31. Minute war oder so. Also es war ja schon auch dann schon auch fortgeschrittener Spielverlauf. Ja. Und bis dahin hatte man eigentlich richtig, 32. Minute war es, aber bis dahin hatten die HSV Panthers irgendwie noch die Hand am Finale.
Ne? Das hat mich nämlich im Interview gewundert, weil Zanke meinte, ja, wir hätten 1-2 Tore mehr machen können. Ja. Und ich habe nur gedacht, also den Highlight sehen, war das nicht zu sehen.
Ja.
Das ganz schlecht geschnitten dann, wenn hier elementare Szenen fehlen, dann habe ich mir auch aufgeschrieben, wenn es so ist, dass man so kurze Szenen nur schneidet, dann nützen auch die Interviews gar nicht, weil die Interviews keinen Sinn ergeben auf einmal. Genau. Ja, weil dann sagt Zankl, ja, wir hätten hier 2-3 Tore mehr machen können oder 1-2 Tore und man schaut sich diese nur 2-3 Minuten an, die da gezeigt werden und denkt sich, okay, die haben 3-1 verloren, ich habe jetzt nicht mehr Chancen gesehen. Und da waren wirklich super wenig Chancen. Celani hat noch ein paar gute da rausgeholt, also eher für SFC noch. Und das verfälschte das Bild dann total. Schade, da muss man auch mal.
Ja, also mir wurde gesagt, ich habe keine Zeit mehr gehabt, leider mir das ganze Spiel anzuschauen. Ich habe auch nur die Highlights gesehen, aber aus O-Tönen, die ich von den Spielern da bekommen habe, die da dran beteiligt waren, zu denen ich Kontakt hatte, die sagten mir, Aksentjevic hat ein Bombenspiel gemacht. Das wurde auch durch die Highlights jetzt nicht klar. Ne? Der hat zwar 1-2 gut gehalten, aber der hätte mehrfach Dinge entschärft. Und also eigentlich war es ein Sieg von Aksentjevic, so die O-Töne.
Krass,
das war
überhaupt nicht zu sehen. Also.
Genau, überhaupt nicht zu sehen in den Highlights, weil einfach auch dann einfach die Gewichtung der Highlights vielleicht dann auch falsch sind, man weiß es nicht, aber das ist auch jetzt wieder nur das, was wir an Quellen haben. Aber der O-Turn ist dann einfach nicht passend zum Spiel, das, was sie sehen. Ne? Das ist das Ding. Und und der wird ja kein, natürlich sagen wir auch mal, O-Töne sind subjektiv, na klar, aber ich glaube, also das, was ich mitbekommen habe und auch gehört habe und jetzt auch durch die Highlights nochmal reflektiere, dass die HSV Panthers nicht so gut wegkommen in den Highlights. Ist okay. So, ne? Fertig. Mhm. So.
Kommen wir jetzt mal kurz rein. Da können sie ein bisschen streiken gehen beim nächsten Mal. Ja. Kommen wir zum Spiel. 2-1 geht dann der SFC durch Džinđić in Führung. Hamburg versucht es im Flying Goalkeeper dann am Ende noch zu erzwingen. Ciskin bekommt einen hohen Ball und macht einen ganz schwachen Kopfball in die Mitte. Dann, da kannst du mal gleich sagen, wie du siehst, ist dann eigentlich der hohe Ball der Fehler oder der Kopfball? Da kann man beide streiten. Ja, und es lief dann halt Empty Net und auch beim 3-1 war es dann ja auch Flying, Fehler von Meier, Empty Net. Da noch die Frage an dich, fandst du es auch so langsam, das Flying-Spiel vom HSV, wie es mir vorkam, aber wieder wenig sehen. Aber ja. Also erstmal dieser hohe Pass aus deiner Sicht auf Ciskin.
Genau. Also wir müssen die Situation nochmal sehen, auch wie die HSV Panthers da den Flying Goalie angesetzt haben. Da ist einfach so, dass Meier ins Zentrum zieht und der Stuttgarter Futsalclub halt, also als Flying zieht er ins Zentrum. Man steht also in so einer Art 2-1-2 sozusagen, so kann man es sagen. Aber was ich damit sagen will, ist dass die Stuttgarter dann sehr kompakt zusammenstehen und Stankovic sieht am langen Pfosten oder hinten an der Eckfahne eher Prescott Klaus, glaube ich, ne? Ian Prescott Klaus. Da lobt er dann hin. Der Lob kommt aber ein bisschen zu lang. Also der Lob an sich ist eine super Idee. Wenn der, sag mal, einen halben Meter vorher runtergeht, kann Klaus den vielleicht sogar direkt abnehmen aus spitzen Winkel. Dann ist aber die Entscheidung von Klaus eine sehr fatale, denn er setzt mit im Rückwärtslaufen, ne, hier nicht zum Fadeaway an von Dirk Nowitzki, sondern zu einem Fadeaway-Kopfball. Und wo der den
war Linken, das nicht gehen, habe ich mich da geirrt?
Ne, es war okay. Ian Prescott-Klaus, glaube ich.
Ah,
wenn ich das,
okay.
Und wenn, ich, ja. ich, wenn, wenn, also ich habe auch jetzt gerade nur Erinnerungspotenzial. Ne? Aber er will ablegen ins Zentrum zu Meier. Aber im Rückwärtslauf ist in dem Moment vielleicht dann doch eher eine andere Wahl besser, entweder den Ball ins Ausgehen lassen, weil der Ball eher eine Eckfahne ist, um sich wieder zu ordnen. Aber er nimmt das Risiko, kriegt keinen Druck hinterm Ball. Aksentjevic fängt den Ball ab, wirft den Ball ab. Und dann muss Dindic, glaube ich, steht da gegen die Feldspieler und legt das Ding dann
es
rein.
Es ist ja so eine ungeschriebene Regel beim Flying-Goalkeeper-Spiel oder eine der Regeln. Wenn der Ball in die Mitte geht, darf der niemals schwach in die Mitte gehen. Der muss richtig hart in die Mitte gehen, damit der Gegner den Ball eben nicht so leicht kontrollieren kann. Oder der Torwart sogar fängt, wie hier. Das darf halt nie passieren beim Flying-Goalkeeper-Spiel.
Ja, also genau, da hast du einen richtigen Punkt. Und in der Rückwärtsbewegung mit dem Kopf ist das eben nicht möglich.
Genau.
Und deswegen wäre da vielleicht die bessere Idee gewesen. Vielleicht versuch noch mit dem Kehlkopf oder mit der Brust den Ball anzunehmen. Irgendwie sowas. Oder irgendwie, den kennst du auch, mit dem Kopf kann man den Ball ja auch einfach nur in die Luft hoch, geht auch. Aber die Absicht war halt, den Ball ins Zentrum zu bringen, aber ohne Druck ist das eben das, was du meinst. Gefundenes Fressen für den Gegner.
Ja.
So ist, ja. Mach weiter.
Ja, das war's. Dann war ja nur wieder Empty Net Goal. Dann war ja wieder Fehler von Meier und dann Ende. Das war's. 3-1. Waren zwei Empty Net Goals. Ja, so halb Empty Net das 2-1, aber eben durch Fehler beim Flying-Spiel und dann Konter. Ja, ich würde zum nächsten Spiel gehen, wenn du nicht noch...
Ja, also, gut.
Oder willst du was? Willst du noch
Analyse? Ja, nein, alles gut. Also, aus meiner Sicht, da auch in dem Moment, Meier auch völlig, völlig überflüssig, den Ball da so zu spielen, Ball ins leere Tor, fertig, am Ende hält Celani noch einen 10 Meter. Ja, was sagen wir schon die ganze Saison zu Stuttgart? Die sind einfach abgezockt, sie sind effizient und abgezockt und effizient steht jetzt im Finale und die HSV Panthers haben sich, und das kann man jetzt mal klein, man kann sie jetzt mal hier resümieren, einfach um Respekt gegenüber den Mannschaften zu zeigen, haben sich über die Saison gesteigert, muss man ganz klar sagen, und haben jetzt wirklich ein Niveau erreicht gehabt, bis auf den Abschluss. Defensiv haben wir auch kritisiert, aber das ist halt Analyse, deswegen, wenn man Fehler macht, kriegt man halt da eine Kritik, so ist das Leben, das ist ein Urteil. Und das hört sich immer scheiße an, wenn du verlierst. Was ich aber sagen will, ist, am Ende waren sie wirklich auf einem Niveau, wo ich dachte, okay, also die waren auch finalwürdig vom Level. Aber da siehst du, der SFC, Effizienz und Abgezocktheit. So kann man das sagen. Fertig.
Ich würde zusammenfassen, zu Recht steht der SFC Stuttgart einmal für die Leistung in der Saison, Ausnahme des 18-0, das Dragoslav-Spiel, schöne Grüße da an, war der SFC wirklich immer stark in jeder Partie und jetzt auch gegen den HSV zweimal mit selben Torabstand gewonnen, also auch keine Eintagsfliege oder Glück, ganz klar, zu Recht im Finale, aber auch keine Überraschung.
Nee, also wenn du mich vorher gefragt hättest, auf wen würde ich tippen, hätte ich wahrscheinlich auch eher auf den SFC getippt. Aber ich muss sagen, die Spielverläufe, ich habe das erste Spiel ja ganz gesehen, das zweite jetzt über O-Töne nochmal komplettiert, muss ich sagen, waren die HSV Panthers schon ebenbürtig über die Spielverläufe, aber das ist es eben, am Ende geht es um die Tore und keine kassieren. Und wenn du Aksentjevic drinstehen hast und vorne halt ein paar richtig starke Einzelkönner, dann ist das Leben schwer gegen solche Truppen und deswegen ist der SFC auch im Finale und wird dort ein dickes Brett sein für den Gegner, den wir jetzt besprechen, Daniel. Next Halbfinale. Was war dort?
Ja, jetzt kommt das Sandwich. Jetzt kommt doch die Relegation. Jetzt kommt auch das Sandwich-Prinzip. Jetzt kommt
Gottchen.
Jetzt gehen wir rüber.
Du bringst alle durcheinander. Du willst sie nur an den Hörern halten.
Ja, wir probieren nur das Sandwich-Prinzip. Ich würde spielen zum Spiel Beach United gegen Jahn Regensburg. Ich habe auch gar nicht viele Szenen aufgeschrieben, weil das ja sehr deutlich war. Ja, Halbzeit, darüber müssen wir reden. Halbzeit 2-2, ja. Am Ende 2-11. Wieder schafft es Beach, in der ersten Halbzeit mitzuhalten und verliert dann völlig den Zusammenhalt in der zweiten Halbzeit. Gingen sogar einmal in Führung. Kunjutka, ja, auch richtig falsch aufgeschrieben, glaube ich. Macht das
so wie der Kommentator bei Akzentjewicz,
ja.
Mach einfach Kunju, Kunju.
1:1 und dann Basic nochmal auch durch die Beine da von Guimaraes. Ja, da gehen sogar 2:1 in Führung. Wo übrigens bei dem Tor, denke ich mir wieder, die brasilianische Technik ist so ein bisschen schuld an diesem Tunnel. Ja, weil er wieder versucht, so ein bisschen den Ball mit dem Fuß zu kicken und dann geht er drunter durch. Die spanische Kreuzstellung hätte ihm da Knie runter, schnell aus Reflex. Gut, ist egal. Aber dann schafft das Beach, aber verliert dann nach hinten raus die Defensive völlig. Besonders Alkan ist mir oft aufgefallen. Klassisch vorne, Pivot stehen, nicht zurücklaufen, nicht einrücken. Hat dann immer die Lücken aufgelassen. Jo.
Ja. Ja.
Wie siehst du das?
Ja, auf bundesweiter Ebene, das Berliner Futsal-Niveau ist top in der ersten Halbzeit, kann man sagen. Also ist gut. Auch Bundesliga hier vor allem auch auf Konter setzen. Ne? Also super, individuelle Klasse, ein gutes Umschaltspiel. Also erste Halbzeit, da kann René Corbière mit seinen Jungs wirklich in der Relegation super zufrieden sein. Ich kann dir eins sagen, weißt du, woran mich das jetzt mal dieses Ergebnis erinnert in der Relegation, dass Berlin halt nur in der ersten Halbzeit mithalten kann? An die Landesauswahlturniere. Weil da geht es ja auch nur um eine Halbzeit und da ist Berlin auch immer stark gewesen.
Ne? Stimmt.
So. Also, ja. Von daher fehlt es in Berlin vielleicht an der zweiten Halbzeit auf bundesweitem Niveau. Aber in der ersten Halbzeit wirklich, muss man so sagen, können sie mithalten. Dann aber, was wir in der zweiten Halbzeit gesehen haben, wir müssen jetzt nicht jedes Tor durchgehen. Ich glaube, die 9:0 Zweithalbzeit-Führung oder Sieg von Jahn Regensburg spricht Bände. Und was wir eigentlich jetzt machen können, außer du willst da noch analytisch vorgehen, willst du noch was analytisch sagen?
Nö, ich fand auch, René Corbière hat es eigentlich selber gut analysiert, ja. Im Interview danach. War sehr ehrlich, hat gesagt, wir sind nicht Bundesliga-reif, wir können... Ja. In der ersten Halbzeit irgendwie individuell mithalten, aber zerfallen am Ende, weil wir auch Defensive einfach noch nicht so können auf dem Niveau. Und genau. Jan hat einfach schöne Kombinationstore gespielt, einfach schön durch Futsal-Rotation irgendwie da durchkombiniert. Jeder wusste, wo er am zweiten Pfosten stehen will und dann erklärt das auch völlig das Ergebnis. Vielleicht erklären müsste mir noch einer mal bitte mal diese 207 Zuschauer, die im DFB nicht stehen, weil für mich waren es eher 27. Ich weiß auch aus erster Hand eines Zuschauers, dass es 27, also übertrieben gesagt 27 waren. Ja, und keine 207. Also ich tippe da mal auf Tippfehler. Schade, muss man sagen, dass die Berliner dort nicht in die Halle kommen und sich das anschauen. Sie haben nun gar kein Bundesliga-Futsal. Hier war die Chance, wenigstens in den Bundesliga-Futsal zu schnuppern. Schade.
Ja, echt schade. Fand ich auch. Also gut, man muss aber auch eins sagen, das sehen wir auch in anderen Städten, ne? Wobei in Hamburg, bei den HSV Panthers zuletzt ja auch, ich glaube, 297 waren oder sowas. Und da wurde auch bestätigt, dass es passte. Hier muss ich aber sagen, das war irgendwie vielleicht noch der Effekt, den ich meinte, aus diesem Fußball Spiel, Volksparkstadion, wo die den 2 Wochen vorher mal einen Banner gezeigt haben. Nicht im ersten, aber im zweiten Heimspiel vielleicht. Da kommen schon mehr. Und das war vielleicht sogar so ein Effekt. Hätte man in Berlin vielleicht bei Hertha mal machen sollen. Man müsste zu Hertha oder zu Union gehen, vielleicht da eine Futsalabteilung aufmachen und dann dort Werbung machen, dann hast du vielleicht auch mehr in der Halle. Das war ein bisschen enttäuschend. Vor allem, was haben die Schiedsrichter sich gedacht, da 207 reinzuschreiben? Wir haben halt Bilder bekommen und man sieht es ja auch dann in der Hinsicht ganz gut. Ja, waren auf jeden Fall keine 207. Gut, zu guter Letzt, unabhängig davon, was ich gesagt habe zum Landesauswahlturnier, ne, damit kann man aber das Landesauswahlturnier jetzt auch mal einschätzen, im Rückblick mal, mit diesen 20-Minuten-Spielen, denn da hast du keine Bundesliga-Niveau und nicht das beste Niveau. Denn das beste Niveau in der Relegation, was wir gesehen haben, war Jahn Regensburg Futsal. Und unabhängig davon, dass der Herr Ropas da im Interview da irgendwie noch davon spricht, jetzt müssen wir in Köln gewinnen und dann ist alles dicht. Nee, ich gratuliere jetzt schon mal vorab, auch wenn man es nicht macht. Aber ich denke, das ist eine thesenhafte Gratulation den Jahren Regensburg Futsal zum Aufstieg in die Futsal-Bundesliga sportlicher Natur. Denn man müsste nach Torverhältnis 15:0 verlieren in Köln. So, um das
mal klarzustellen. Wenn Püller 15 Mal seine Priorität bringt.
Genau. Gut, dann hat man es aber auch verdient, nicht in die Bundesliga zu kommen. Dann nehme ich die Glückwünsche zurück. Aber wenn das, da ja das Torverhältnis meines Wissens nach gilt, hat man das im Sack und man wird da nicht 15:0 verlieren. Und aus meiner Sicht sollen die sich ein gutes Spiel abliefern. Aber gesund bleiben vor allem, denn da muss jetzt kein Feuer mehr rein. Schade für Köln. Und Regensburg ist also ist drin in der Bundesliga, wenn sie es denn jetzt auch Tore schaffen, aber das sieht ja
verdient sowieso über Jahre hinweg einfach, passt schon, ist alles gut.
Herzlichen Glückwunsch nach Regensburg. Ohne Gewehr. So, das haben wir.
So, Pauli Nova.
Warte mal, ach, du willst jetzt die Relegation
kommen? Ja, mein Sandwich.
Sandwich-Methode. Ich dachte, du machst jetzt hier vielleicht
nochmal
eine Ballmethode oder so.
Da gibt es ja auch nicht so viel zu sagen, weil das Spiel 9:4, Zuschauerleiter auch nur 50, der komplette Hamburger Futsal, ja, ist ein bisschen schade. Und es war die Frage, ob es wieder diese kleine Halle war. Es wirkt auf jeden Fall etwas kleiner. Subasic bei Pauli nicht dabei. Dafür Nova wieder mit Podoschenko im Tor, aber ohne Muslin. Die Dampflok, die serbische Dampflok, ist ja doch Serbe. Ich glaube, soll wohl aus derselben Region wie Vucinovic oder irgendwie in der Region kommen. Und Mitici dafür wieder dabei. Langsam aber zeichnet sich für mich ab, die Ballrolle ist sein stärkstes Mittel, weil das war, glaube ich, das fünfte Tor mit der Ballrolle vor dem Torwart. Also auch nächstes Jahr, da bin ich jetzt, ich war ja sehr vorfreudig mit Mitici. Ja, irgendwie ist mir das jetzt schon wieder derselbe Trick gewesen. Also zu häufig. Das heißt, in der Bundesliga wissen das die Keeper. Also damit kann er nicht mehr viel gewinnen. Trotzdem noch stark am Ball. Hat mich gefreut, wieder 4 Buden gemacht. Whatever. Ich will eigentlich nur zu dem Spiel sagen, es waren schöne Einzelaktionen, aber es war halt ein guter Straßenkick. Beide Seiten einfach, das waren einfach alle, nahezu alle Tore waren halt Einzelaktionen, war auch schön anzusehen. Und das sind halt gute Einzelkicker, auch gerade Pauli. Und es ist halt schon einfacher, so würde ich jetzt mal denken, diesen Straßenkicker Defensive beizubringen und auch Offensivtaktik als andersherum, weil Talent, also individuelles Talent ist halt kaum lehrbar.
Ja.
Schwer, viel schwieriger lehrbar. Von daher hoffe ich mal, dass das da vorwärts geht. Deshalb habe ich jetzt hier keine Einzelanalyse gemacht, weil jedes Tor wäre gewesen, gut, defensiv, Katastrophe und schön 1:1 irgendwie den Ball durchgebracht.
Ja. Ja, also eins muss man sagen.
Halt Schwäche in der Defensive halt, ja.
Ja, also man muss auch jetzt hier ganz, also hier mache ich es vorab. Herzlichen Glückwunsch den FC St. Pauli zum Bundesliga-Aufstieg sportlicher Natur. Ich, nach Berichten, die ich so gehört habe oder gelesen habe, auch auf der Seite von Pauli, war, glaube ich, auch die strukturelle Voraussetzung ganz gut jetzt. Also da hoffen wir, dass das jetzt hier ein neuer Bundesligist ist insgesamt. Also herzlichen Glückwunsch an die Vertreter aus Hamburg, des FC St. Paulis Futsal. Ja, wie du schon sagst, sehr viel Individualität. Man muss sagen, das ist immer schwer, ne? Weil da begibt man sich auch in Diskussionen, was heißt hier eigentlich jetzt Futsal und was nicht, ne? Weil so eine Ballrolle ist natürlich auch Futsal. Es gehört alles dazu. Aber diese individuelle Klasse, ich glaube, das Straßenkick-Momentum und Straßenstyle oder Streetstyle ist hier der passende Begriff. Warum sage ich das? Weil halt auch in der Defensive bei Pauli kaum individualtaktisch Futsal zu sehen ist. Gegen Mannschaften dann, die dann wirklich das, sagen wir, nehmen wir mal die Top-Teams, SFC, HOT und so weiter, die da wirklich gruppen- und individualtaktisch was abspielen können und auch entscheiden können, futsalerisch mit Technik und taktischen Mitteln. Da wird es echt schwer, weil wenn du hier schon 4 Tore gegen Nova kriegst, dann wirst du wahrscheinlich so vielleicht auch mal mehr Tore kriegen gegen solche Gegner. Und da sehe ich eher die Gefahr, deswegen Konzentration auf Defensive, weil offensiv geht immer was anscheinend 1 gegen 1. Ne? Mhm. Ja, du kannst auch überraschend sein. Ist auch schwierig für einen Futsaler, so einen Street-Style zu verteidigen. Problem ist nur, da musst du echt was auf dem Kerbholz haben noch. Anstatt die Ballrolle muss da noch mehr kommen. Aber ich glaube, der Metier, die hat da schon was noch auf der Kiste, auf dem Sack, wie auch immer. Im Sack, Entschuldigung, bevor ich hier noch metaphorisch völlig ausarte. Aber da fehlt es mir bei St. Pauli. Defensiv wirkt das alles nicht gut. Also insgesamt, man hat sehr viele Tore kassiert jetzt auch in der Relegation. Da muss ein bisschen Disziplin und Taktik rein. Offensiv gute Truppe, individuell. Aber auch da, die kannst du easy verteidigen. Wenn du einigermaßen gruppentaktisch gut verteidigst, dir nicht isolieren lässt, 1 gegen 1, da gibt es immer Möglichkeiten im Futsal, gruppentaktisch.
Dachte Mainz auch.
Ja, bei Mainz war es so, die haben sich halt gebrainfuckt. Das ist das Ding. Die haben sich mental und emotional da gebrainfuckt und konnten dann ihre Taktik eben nicht mehr bewusst abspielen, weil sie brauchten das Bewusstsein dafür. Ja. Und aber andere Mannschaften in der Bundesliga, sagen wir mal die Top 5, Top 6, werden mit St. Pauli hier keine Probleme kriegen, wenn es denn in diesem Verhältnis bleibt.
Vielleicht geben wir den ganzen einen Namen, denn ich bin auch kein Freund davon, immer von Futsal und nicht Futsal zu reden, weil ja. Jeder, der auf der Futsalplatte spielt und sogar gewinnt, hat ja Futsal gespielt. Aber ja. Lass uns doch von Straßenfutsal sprechen und von Universitätsfutsal. Und Universitätsfutsal steht für diese strukturierte Art des Futsals.
Boah, das, na,
und das ist ja auch für mich... Und das andere ist halt eher so Straßenfutsal. Weil das ist dann beides Futsal, aber eine andere Auffassung davon. Das andere ist halt freie Kreativität.
Ja, aber keine der Top 5 Teams der Bundesliga spielt Universitätsfutsal. Also sorry. Das war ja schon eher Mainz, war ja schon eher.
Dann sucht der bitte andere. Dann sucht der bitte
andere Begrifflichkeiten. Dieser gelehrte Futsal, sodass du das bewusst abrufen musst, wie in einer Prüfung oder sowas.
Nein, strukturierter Futsal. Also ja. Du hast Abläufe, du hast Vorgaben, du hältst dich daran. Und das andere ist eher dieser kreativ freie Futsal. Ich wollte es jetzt schön catchy in ein Wort bringen.
Ja, aber ich glaube, da ist der Futsal zu vielfältig für, dass wir es wirklich in zwei Gruppen differenzieren oder kategorisieren können. Aber ich finde es interessant, ist ein Ansatz, um weiter zu differenzieren. Ich glaube, vielleicht kann uns der FC St. Pauli, um es mal wirklich auch in der Hinsicht interessant und auch mit Neugier zu bereichern, in der Bundesliga neue Elemente einbringen des Futsals, um es mal positiv zu sehen. Und ich freue mich auf den FC St. Pauli, weil man sicherlich einiges an individueller Klasse hoffentlich mit reinbringt. Und aus meiner Sicht ist das auch mit diesen, wenn man die Defensive hinkriegt, kein Abstiegskandidat eigentlich, sondern der, so wie Wacker beispielsweise, die haben Klasse.
Oder es könnte auch immer was kommen, ne? Also der Patrick
wer weiß.
Hat viele Connections. Die machen übrigens dreimal die Woche Training, hat bei Patrick jetzt nochmal erzählt. Und haben dann immer einmal so ein Spieltreff und zweimal Taktiktraining. Also die Jungs haben Struktur, dass sie sich auch verbessern können und dann auch Lust darauf, das so durchzuführen. Ja, ich freue mich da jetzt auch drauf.
Dann wird man aus der Relegation jetzt seine Lehren ziehen können, wo man die Schwerpunkte setzt. Wir haben jetzt aus dem, was wir gesehen haben, weil wir haben auch nur die Highlights, muss man auch sagen. Also wir haben uns die Spiele nicht ganz anschauen können. Von daher, die Highlights zeigen auf. Da muss man auf jeden Fall defensiv, individual und gruppentaktisch noch was machen. Offensiv kriegt man schon irgendwie mal eine Bude rein, aber wenn du halt 5 kassierst in der Relegation oder ich glaube sogar im Hinspiel gegen Nova 7 oder so, ich habe keine Ahnung, dann ist das nicht diszipliniert genug für den Futsal und dann wird man in der Bundesliga deutlich mehr kassieren. Und da weiß man dran zu arbeiten. Und dann freue ich mich auf Pauli. Vom Namen her eine Bereicherung. Vom Inhalt dann auch hoffentlich, wenn es denn mit der.
Sogar im Interview. Da war wieder dieses die Bundsteck-Variante mit Dudek und Bunzemeier.
Bunzdeck,
die wieder zu zweit. Letzte Woche fanden wir das ja noch etwas gewöhnungsbedürftig. Mhm. Skurril hatten wir, glaube ich, gesagt. Ja. Also nicht gut, nicht schlecht, einfach anders. Und ich fand, die zwei können das einfach jetzt auch zu sowas Eigenem ausbauen.
Ja, Dudek ist ja so der Evergreen als Spieler oder als Torwart. Mhm. Aber Patrick Ernst Bunzemeier ist halt, ich habe schon letzte Woche gesagt, so ein kleines Enfant terrible. Auch durchaus ein Machertyp, ne? Wird auch spannend, den mal in Kooperation mit anderen Vereinen zu sehen und so weiter, weil der auch ganz klare Perspektiven mitbringt. Ob das gewinnbringend ist für manch andere, das ist immer so die Frage, weil wir leben ja auch in einer Kooperenz, ne? Ist auch Konkurrenz und auch Patrick wird sicherlich mit seinem Team Erfolge feiern wollen in der Bundesliga und das geht halt auch nicht nur, indem du Friede, Freude, Eierkuchen machst, deswegen dafür, das muss man auch erwarten, dass der Meinung vertritt. Das finde ich sehr bereichernd insgesamt, weil es wird auch mal eine neue Perspektive geben. Andererseits muss man sagen, würde ich mich auch mal freuen, andere Gesichter zu sehen in so einem Interview. Also von daher ist es auch cool. Schön, dass er immer jetzt dabei war.
Die Hälfte davon darf ihr Namen nicht sagen.
Ach so, ja genau, das bitte ändern, ey. In der Bundesliga bitte keine, nicht KA wieder, sondern man sieht es ja in den Highlights. Und hier auch. Also,
müsste eigentlich auch die Bundesliga sagen, klar, es ist das eigene Persönlichkeitsrecht, das zu entscheiden, aber in der Bundesliga dann kann er halt nicht spielen. Wenn er das gerne machen will, okay, dann ich finde, darfst du beim Borussia Dortmund im DFB nicht einfach sagen, so als Haaland, nö, ich will das einfach nicht. Ich würde immer gerne wissen, ob du deinen Haken setzen darfst. Ich glaube, Haaland hat
auch genug Geld, seinen Namen zu verändern und einen Künstlernamen. Macht so wie Brasis. Warum gibt ihr euch nicht Künstlernamen? Macht so wie die Brasilianer. So die heißen ja auch nicht alle so, wie sie echt heißen.
Man kann auch einfach bei DFB einfach mal Spieler beantragen. Deutsche
Pässe. Ich habe eine Idee für Pauli. Das wären die neuen Futsal-Animals. Die geben sich einfach einen Tiernamen. So, dann, wenn du dein Tor spielst, bist du der Frosch. Und, ja, und Metieri ist dann, weiß ich nicht, der Jaguar oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay. Sollen sich irgendwelche Künstlernamen geben?
Ja, als Tier. Nicht der Frosch.
Haben wir den Kreis geschlossen, Daniel. Und jetzt gehen wir wieder
in. Faultier. So. Jetzt, du haarloser Mulch, du.
Warte mal, das bist
Nacken
du
doch. Ich. Ja. So, kommen wir zum Sandwich jetzt, zum Ende des Sandwichs, der unteren Hälfte, genau. Nämlich dem besten Futsalspiel. Hör auf,
Steine aus dem Glashaus zu werden.
Das ist ganz wichtig. Das wahrscheinlich beste Futsalspiel an diesem Spieltag, von der Qualität her, die geboten wurde. Spannung war unglaublich. Zuschauer, 543 Zuschauer ausverkauft im Hot-Sportzentrum. Ey, wenn da wirklich 543 reinpassen, ja, dann reicht das erstmal die nächsten 3-4 Jahre Bundesliga. Ja, das ist super. Das ist eine Top-Zahl. Also, wenn du jetzt 1.000 hättest, würden da nicht 1.000 kommen, glaube ich. Einfach ein bisschen Preis anheben, dann kannst du noch ein bisschen da variieren. Schön, ja. Julian Lukas Schäfer ist mir wieder ein Highlight. Ich muss es immer wieder sehen. Es ist ein Unterschied von Tag und Nacht, wenn er das macht, in den Highlights sehen, dann bin ich mal wie so wach. So, jetzt mach ich die Highlights. Nicht mal diese, nicht mal diese Schnarchnasen da. Also, ist schon cool. Vukovic statt Bless im Tor bei Weidendorf. Weißt du warum? Hast du irgendwas?
Keine Information. Wir haben ja letzte Woche bei Pless gesagt, so aus einem kurzen Winkel. Ne? Ich hatte da schon an andere Spiele gedacht.
Also genau, deshalb werden sie ihn rausgetan haben.
Nein. Vielleicht ist da ein Gesamteindruck oder so. Oder ey, man weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es sportlicher Natur war. Ich hoffe nicht für Philipp.
Ich wollte ihn meinte, es gab gar nicht so viele Szenen, wo er so Tore gefangen hat.
Deutsche Futsal-Nationalmannschaft soll sich die Spiele mal anschauen. Da gab es mindestens eins, so, das so gefallen ist. Aber unabhängig davon wird es seine Gründe haben, aus welchem Grund auch immer. Das weiß man nur bei Weidendorf. Ich hoffe, es war nicht sportlicher Natur. Und wenn, Vukovic ist ja auch kein Schlechter. Und der hat halt gestartet und gespielt. So sieht es aus.
Hat auch ein Rotationsprinzip, ne? Um das Torwart-Duo zu motivieren. Ja, exakt. Dann beginne ich mal mit den Szenen. Kacic. Wie spricht man richtig aus? Der Kommentator hat, also Julian hat ihn auch ein bisschen anders ausgesprochen. Kacic. Bitte mal Nachricht an mich. Wie spricht man ihn aus? 0-1. Budisunovic überragend wieder als Ala. Wie er da steht, den Ball abschirmt. Könnte auch Ferrau sein. Fehlt vielleicht so ein bisschen die Eleganz in der Körperform und in der Bewegung. Aber ja, schön den Ball abgeschirmt. Dann geht aber Mitscher, stellt sich für mich zu weit von Mitschers Sicht aus, oder vom Zuschauerbild aus, zu weit rechts. Und dann geht nämlich Bosinovic über diese klassische Pivot-Drehung über den Außenfuß. Zack, schnell durch. Typische Pivot-Wendung und dann einfach schön rein in die Mitte. Und
Kann man aber verteidigen.
Ja, Oliveira und Wittig sind sich nicht einig, wer fix so macht. Die schauen kurz und dann irgendwie laufen sie beide nicht dahin, wo sie hin sollten, optimalerweise. Und dann fliegt auch Wawrek auf einmal wie auf so einem Sprungbrett da von links nach rechts, anstatt einfach den Spagat, die Linie entlang zu machen. Dann hätte er ihn vielleicht noch bekommen können. So macht er erst wieder diesen einen Schritt nach vorne, um dann abzuspringen in so einer Hans-Jörg Butt-Gedächtnisparade. schade. Aber es ist schwer zu halten.
Ja, es ist schwer zu halten. Aber ich kann dir auch eins sagen, du hast jetzt gerade hier, ich glaube, wen war es nochmal? Wittig und Gabriel Oliveira angesprochen. Aus meiner Sicht gar nicht so die entscheidenden Punkte da, überhaupt nicht. Weil Mica, der an Bosinovic steht, deckt das Zentrum zu. Das kann er aber auch vernachlässigen, wenn denn der Pivot, ich glaube, es war Garibaldi in dem Moment, auch hier Cobertura macht und auch Ayuda anbietet, also das Zentrum schließt, damit, wenn Bosinovic ins Zentrum zieht, weil der kann ja in beide Richtungen, das ist ja dessen klasse Offensivpivot, einfach der Beste der Liga, muss man einfach so sagen. Das hat er jetzt in den Playoffs spätestens auch unter Beweis gestellt weiter. Aber wenn dort der Pivot von Hohenstein reinzieht, das Zentrum schließt, dass Bosinovic im Zentrum nicht durchkommt. Dann kann Mika ihn die Außenbahn zumachen, also sich deutlich krasser hinter ihn stellen. Und dann ist Bosinovic gezwungen, den Rückpass zu spielen. So, ganz einfach. Machen sie nicht. Fehler. Bosinovic im wirklich super Pivot-Manier zieht über sein rechtes Bein mit links knallhart rein. Das ist das Ding, knallhart ins Zentrum und dann haut den der Spieler, sein Mitspieler irgendwie mit den Eiern oder mit dem Knie oder mit Oberschenkel rein. So, Punkt. Aber für mich der Fehler wieder beim Pivot, hier zu unterstützen, kompakt zu stehen, weil die sind halt schon 10 Meter vorm Tor, auch wenn es ein bisschen weiter außen ist. Da ist Bosinovic mit dem Rücken zum Tor, ist halt, der sucht sich die Lücken und der ist halt so gut. Das muss man wissen als Hohenstein. Ist für mich auch ein Zeichen, die Verteidigung auch für das Finale dann, die muss besser sein in dem Moment. Da muss man besser verteidigen. Gut, aber Bosinovic ist auch nicht immer leicht zu verteidigen. Hier siehst du, er nutzt halt auch so gesamtstrukturelle Probleme direkt aus. Zack.
Ja, das definitiv. Genau. Dann auch einer, der immer Fehler ausnutzt, ist Ribeiro. Und für mich weiterhin eigentlich der Spieler der Saison, denn wie fährt er denn bitte stark den Konter? Ja, da irgendwie Fehlpass und dann startet Ribeiro fast vom Sechser, meine ich, da hinten. Voll Speed durch, ja, richtig schnell, super Antritt. Dann macht Gudasic für mich hier den entscheidenden Fehler, indem er zu früh auf den ballführenden Oliveira, weiß ich nicht mehr genau, wer der Ballführer war, Druck macht, viel zu früh. Dadurch bekommt Ribeiro den Ball viel zu früh, kann damit Tempo auf Vukovic gehen, der dann, ja, auch so ein bisschen tief dann kommt und dann ist er nämlich in der Bewegung beim Schuss, aber er macht es auch gut. Vukovic kann man da keinen Vorwurf machen, weil Ribeiro den einfach da unter seinem Arm, ja, da in den, an den Innenpfosten noch hämmert. Also hier ganz klar Ribeiros Aktion, wie er da im Vollspeed da anzieht nach vorne. Gudasic Fehler, zu früh Druck zu machen und nicht zu verzögern, noch ein, zwei Meter. Ja, schönes Tor.
Ja, das genau, aber was man hier gesehen hat, Gudasic, nach dem Ballverlust von Husaric, der den Einkick ja dann Ribeiro in die Füße spielt und Ribeiro dann tatsächlich ungefähr von 6 Meter Höhe durchzieht und Gabriel Oliveira dann den Ball querlegt, da muss Gudasic, wie du schon sagst, einfach nochmal ein, zwei Meter später draufgehen, um, damit der Ball, der ja dann leicht diagonal nach vorne gespielt wird, eben auf 6 Meter kommt und dann Vukovic eigentlich 1 gegen 1 den Ball abwehrt, weil dann der Winkel dicht ist oder wie auch immer, also auf jeden Fall nah zum Ball ist. Und so ist es nicht geschehen und deswegen Gudasic als Fehlerträger hier. Warum? Weil Husaric auch gut durchzieht. Also der lief gut mit, also der ist gut durchgezogen. Das heißt, er hat ein bisschen gewartet, hätte man hier sogar mehr oder weniger eine 3 gegen 2 Situation gehabt. Hat er nicht, Gudasic hier falsch. Also ich frage mich auch manchmal, ey, ist das bei den Trainern in der Bundesliga noch nicht angekommen, wie man so einen Konter verteidigt? Das ist mega easy eigentlich. Also in 9 von 10 Fällen verteidigst du sowas. Also das ist halt auch das deutsche Niveau, das immer noch nicht gut genug ist, auf der Basis, weil wir sehen das immer wieder. Bei Weidendorf sehe ich das durchgehend, Konteranfälligkeit in der Defensive.
Ja, du musst dir erstmal die Zeit im Training nehmen, den Schwachpunkt erkennen, dann auch sagen, hey, ich weiß, wie ich es besser coachen kann. Da geht es schon los. Das ist
echt schlecht.
Ja, das stimmt. Also das war in dem Fall, das hätte man gut anders regeln können, sodass Ribeiro den Ball später bekommt oder sogar Gudasic den abfängt. Ja, bin ich bei dir.
Ist auffällig, aber auch bei allen Top-Teams teilweise in der Defensive, dass man Konter nicht verteidigt, also Unterzahlverteidigung.
Ist aber auch die Königsdisziplin mit Flying Goalkeeper ist, glaube ich, Unterzahlverteidigung doch das Schwerste.
Ey, frag mal meine Jungs aus Niedersachsen damals, als wir Vizemeister wurden bei Landesorten. Wir haben nur das
regionalen Geschichten.
Wir haben nur das verteidigt. Wir haben nur das gelernt. Kannst du mal hier meine Jungs hier anrufen und so weiter von damals noch fragen? Wir haben eigentlich nur Unterzahl verteidigt, damit der Ball immer im 1 gegen 1 gegen Heinrich, unser Torwart, stand, weil der konnte 1 gegen 1 immer sehr gut antizipieren und wurde dann abgeschossen. Genau deswegen. Ich
bin ja schon froh, dass du nicht deine Tweets sogar Geschichten ausgekramt hast. Nochmal
hier. Nein, aber das kannst du verteidigen lernen. Aber eins gebe ich recht, das muss der Spieler auf dem Schirm haben, das kannst du halt nicht coachen im Spiel. Aber das kannst du in jeder Einheit kannst du das coachen, wie du das verteidigst. Also da brauchst du 10 Minuten für eine Einheit, um das wirklich reinzukriegen. Und am Ende einer Saison, wenn ich das jetzt noch sehe, am Ende einer Saison, dann ist das auch nicht finalreif. So ist es einfach. Das ist ein Punkt. Wenn du den nicht verteidigen kannst.
Kann man so stehen lassen, das stimmt.
Dann hast du nicht das Niveau, dann ist Weidendorf noch nicht gut genug und kann das nicht verteidigen.
Wir haben fast 1,5 Stunden, Sebastian.
Ja, komm,
Das weiter. 90 Minuten sind rum. Dann 2-1 Wittig geht in Führung. Jetzt wieder Fehler Kasic attackiert Ribeiro in den Mann, mitten am Mittelkreis ungefähr, was versucht also nicht die Passlinie zu attackieren, sondern Ribeiro selbst. Ribeiro macht das super, wie er sich da rumwindet um den Block. Dadurch hat er eben ein, zwei Meter Vorlauf vor Kasic. Niemand übernimmt auch Ribeiro, als er da durchbricht. Ja, und dann kommt der Pass zu ihm durch und dann der Pass rüber zu Wittig und Vukovic hier für mich mit beteiligt, weil er zu tief steht. Er hätte an der 6-Meter-Grenze sein sollen, in dem Moment, als Ribeiro da den Ball bekommt, sodass Ribeiro denken muss, okay, was mache ich jetzt? Und da hat er aber noch viel zu viel Zeit und dann ist Vukovic in der Bewegung, während in dem Moment, als er den Pass rüberspielt auf Wittig. Aber war auch wieder ein schöner Konter, Wittig auch wieder gefreut, dass er da auch wieder ein Tor macht für einen der wenigen Deutschen in deinem Team.
Ja, no. Aber ganz ehrlich, für mich wieder Fehler Pivot, ganz ehrlich. Also der Querpass da von Ala zu Ala, der rüberkommt vor dem Tor, da läuft Bosinovic, habe ich mir notiert, wieder sorglos nach vorne, über die Balllinie hinaus, anstatt da den, weil sein, Kasic war es, glaube ich, oder Kacic, wie auch immer ausgesprochen wird, der Elfer auf jeden Fall bei Weidendorf, der sieht nämlich seinen Gegenspieler nicht mehr. Der verliert ihn aus dem Auge, sieht nur noch auf den Ball und dann kommt er in so eine Rückwärtsbewegung und der kommt nicht mehr an den Ball beim Querpass, weil er nicht mehr die Passlinie schließen kann. Das ist sein Problem. Und dann kriegt Ribeiro den Ball, nimmt mit, legt quer, weil Söser rüber muss, weil er dann Wittig loslassen muss und ja, dann steht Weidendorf, ich glaube, beim Tor steht Bosinovic noch an der Mittellinie. Also ganz ehrlich, das ist ganz schlecht verteidigt vom
Pivot. Das ist wieder Bosinovic.
Das ist der klassische Defensivfehler von Bosinovic. So ist halt so. Der ist jetzt auch kein Kobertura-Meister. Deswegen ist Bosinovic für die Bundesliga noch Halbfinalniveau. Ja, offensiv sicherlich mit der Beste, aber defensiv ist das. Deswegen spielt er nicht in der besseren Liga.
Man würde sagen, das Gesamtpaket stimmt nicht.
Genau, das Gesamtpaket hat auf jeden Fall ein paar. Paar schlechte Anteile. So sieht es aus. Und das ist halt hier zu sehen.
Dann 3-1 ist nicht so richtig zu sehen, ob das ein Foul ist von Wittig an Bosinovic. Auf jeden Fall fliegt Bosinovic wie bei Street Fighter 5 Meter weit weggefühlt. Liegt dann da wie so ein Käfer auf dem Rücken. Anstatt er sich aber aufsteht und direkt eben dann nachläuft. Ne, vielleicht hätte er noch dann Wittig unter Druck setzen können. Zumindest hätte Wittig noch die Stampferchen hinter sich gehört und vielleicht verzogen. So kann Wittig noch einmal hin und her spielen, irgendwie quer und dann das 3-1 machen. Da war Hot also schon erstmal weggefühlt.
Ja, aber wieder, was für eine Balance ist da eigentlich wieder bei Weidendorf in der Defensive? Das ist wieder, da stehen, die spielen da locker hin und her den Ball beim, also natürlich haben die einen Flying-Einsatz gehabt. Aber Bosinovic steht, also erstmal das Aufstehen dauert gefühlt eine halbe Stunde. Ich sage jetzt subjektiv gefühlt. Aber dann spaziert, Oliveira und Wittig spielen den Ball hin und her. Also da vergehen wieder 2-3 Sekunden und die Jungs sind nicht am Ball. Da mindestens ein Spieler muss, das ist ja schon erfolgreich verzögert, wenn man so will. Aber das ist, weil Weidendorf ist in der Defensive auf diesem Niveau nicht gut genug gewesen. Das sind die entscheidenden Gegentreffer. Das erste Tor, das zweite Tor, das dritte Tor, hier analysiert. Aus meiner Sicht, das sind die Key Points in dem Moment. Und dann war es das für die. Dann kommen sie natürlich noch ran, aber mach jetzt mal weiter, dann kommen wir auf
den Punkt. Ja, dann kommt nämlich die Flying-Phase von Weidendorf. Und da ist auch für mich eklatante Schwächen bei Ribeiro und Oliveira aufgefallen, bei den brasilianischen Spielern, die ein Viertelrotation der Raute in der Verteidigung von 5 gegen 4 nicht beherrschen oder nicht so beherrschen, dass es hier auf dem Niveau reicht. Ich könnte allen Teams einfach nur raten, fangt mit Flying gegen, also allen Teams ist nur der SFC, dem FFC raten, fangt gegen Hot mit Flying Goalkeeper an, besonders dann, wenn da Ribeiro und Oliveira auf dem Platz stehen, denn die Sachen mit Delic auf der Ala haben ja immer funktioniert, aber auch Wefrex sah auch nicht so gut aus. Ja, und somit war eben das 3-2 und 3-4 irgendwie so eine halbe Kopie von der Mitte aus auf den linken Ala Delic und der macht die zwei Buden und beim 3-3 macht Söser, holt sich den Söser den Ball, riesenkatastrophaler Fehler. Wafrek wieder viel zu tief, kommt da herausgestürmt.
Aber mit jedem würde jetzt Wafrek auch nass machen. Siehst du doch. Du hast gerade gesagt,
die Ballrolle. Söser macht auch die Ballrolle, weil der Torwart halt in Bewegung ist. Dann klappt die Ballrolle natürlich umso besser. Ja,
aber beim.
War dann der.
Ja, erzähl.
Ja, und das war dann die große Wendung, sodass Weilimdorf tatsächlich gewinnt, hätte man, kommen wir wieder zur Weimarschen Theorie, fang doch mal am Anfang einfach mal einmal mit dem Flying an. Vielleicht hätte man dann direkt bemerkt, dass da mehr geht mit der Taktik. Bisher, wir haben es nur ein einziges Mal gesehen, Fortuna Düsseldorf, die einmal mit Flying Goalkeeper mal begonnen haben. Ein
und haben
Spiel.
Hot wirklich knapp gehalten. Und wenn das eine Mannschaft in Weilimdorf oder auch Stuttgart macht, das Hot ist in der Defensive einfach gegen Flying nicht optimal. So ist es einfach. Mhm. Und ich finde auch nochmal vielleicht mein abschließendes Wort zu diesem Spiel rein analytisch. Wawrek ist für mich, wenn der keine überragende Form hat im Finale, kann der ein entscheidender Spieler werden zugunsten des Stuttgarter FC. Hier beim letzten Tor von Delic steht er, was macht er da technisch? Das ist ja, also Entschuldigung, das wirkt nicht mehr wie, das, also ich weiß nicht, was man da macht. Und das Ding ist halt, dass das ja immer noch hier Halbfinale ist und noch 4 Minuten vor Schluss. Das heißt, ein weiterer Treffer hätte hier zur Verlängerung geführt. Und dann haut Delic den halb hoch vom spitzen Winkel irgendwie. Also da hast du einen 1,20 Meter und der Torwart, der an dir vorbei ist 20 Zentimeter.
Der fliegt bei AK-47 einfach ans Knie. Der steht einfach breitbeinig
Knie
da.
Oder Oberkörper, Schulter. Ja, das ist halt das Ding. Wawrek, ist kein schlechter, aber ist halt auch kein guter. Kein Top-Torwart. Und das zeigt sich hier wieder. Hohenstein ist vom Team her für mich, auch vom Gesamtpaket, vielleicht der leichte Favorit fürs Finale, auch wenn man auswärts spielt. Aber Wawrek ist für mich, wenn der keine überragende Leistung liefert, dann ist der für mich vielleicht schon einer der Schwachpunkte, die im Finale entscheidend sein können. Mhm. Weil
das AK könnte der Unterschied sein. Bin bei dir.
Ist dann ein Level höher. Das ist wirklich deutlich.
Bin ich gespannt. Ist ein guter Punkt, auf das man achten kann im Finale, wie sich das Verhältnis hier auswirkt. Vielleicht kommt der Marco Pohl nochmal. Das wäre doch nochmal.
Hat auch seine starken Spiele in der Vergangenheit gehabt. Ja. Aber man muss sagen,
sehr athletisch.
Mit dem SFC kommt die Mannschaft wahrscheinlich auch mit den stärksten individuellen Abschlüssen. Das ist der Punkt. Die haben die Effizienz gebucht und haben hinten einen Torwart, der sehr, sehr viel rausholt. Ich freue mich auf dieses Finale. Richtig cool. Ist ja dann an einem Sonntag. Ne,
weißt du, wo ich da bin? Auf dem Pferdehof, weil meine Tochter Geburtstag hat. Ach, schön. Ich hab die Party auch noch organisiert. Ach, und ja gut, der war einfach nur dieser Nachmittag frei und sie hat dann in der Woche Geburtstag. Das heißt, ich werde es nicht sehen können, denn ich werde mit 6 anderen Kleinkindern auf dem Pferdehof sein. Wäre natürlich auch sehr gerne in die Schaarena gefahren, hätte mir das live angeschaut, das hätte ich mir gegönnt. Aber gut, so könntest du mich doch besuchen kommen auf dem Pferdehof.
Ja, ich komme dich besuchen, indem ich dir WhatsApp-Nachrichten schicke.
Mit den danke, dann bin ich noch richtig.
Ja, naja. Ich werde spoilern. Also wenn du es nicht möchtest, dann sag einfach Bescheid, dann kannst du das Spiel im Nachgang ja ansehen. Aber ich glaube, du wirst schwer an den Informationen dran vorbeikommen, wenn du auf dein Handy schaust.
Ja,
es tut mir leid, aber gut, der Sonntag ist eigentlich jetzt auch nicht unclever gewählt, weil einen Tag vorher das Champions League Fußball-Champions League-Finale ist. Da will man natürlich auch nicht in die Parade reinfahren, ne? Weil da ist ab Nachmittag sicherlich für den größten Teil der Fußballfans gebucht. Und deswegen ist Sonntag da.
Nö, das ist ein guter Punkt. Ein guter Finale Punkt, sind immer sonntags. Also das ist okay. Ja, für mich halt ungünstig. Aber immerhin stehen die 2 besten Teams dort im Finale, die auch bei uns am Anfang mit auf den Favoritenlisten standen beide. Und damit sind auf jeden Fall beide Teams gerechtfertigt im Finale und wird einfach spannend. Und dann haben wir schon wieder eine Stunde 40 rum.
Schön, Daniel. War toll. Du hast ja noch zwischenzeitlich, also Sandwich-Methode eingeführt, dann hast du dann noch die Diskussion, also erstmal 10 Minuten Monolog geführt über, wie war es nochmal,
ideale Wertschöpfung.
Ideale Wertschöpfung, genau, Entschuldigung. Also toll, Daniel, ich finde es gut. Also ich finde es gut. Wir dürfen gerne auch 2 Stunden machen, aus meiner Sicht. Du bist der Ökonom, der immer eingrenzen will, der immer kostenintensiv.
Ich denke nur an die Retention Rate des Podcasts, die dann nach hinten drin absackt, obwohl,
mir geht es nicht um solche Zahlen, mir geht es um Spaß und Freude am Sport und glaube, das hatten wir wieder hier gemeinsam. Wir konnten das Fachliche mit dem Spaßigen verbinden. Ich glaube, das ist auch das, worauf ich mich immer wieder freue. Und Daniel, ich wünsche dir eine richtig, richtig schöne Woche, ein schönes Wochenende, alles das. Und allen Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen auch. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis nächste Woche.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.